Du musst eigentlich die Hure sein, aber innerlich musst du quasi die Heilige sein, die so ultra kultiviert ist und sowas, ne?
Und das ist natürlich Pretty Woman's ja die ultimative Frauenfantasie, ne? Das ist so dieses, irgendwie jemand rettet mich, der weiße Retter.
Jedes einzelne Gefühl in einem, was man hat, wurde einmal so richtig durchgefickt, so durch den Körper.
Auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Wir reden heute über.
Vivian, I have a business proposition for you. Would you consider spending the week with me?
You're a rich, good-looking guy. You could get a million girls free.
I want a professional. Don't need any romantic hassles this week.
Okay, wer hat's erkannt?
Ich hab's sofort erkannt. Ich find's auch gut, dass du die Szene genommen hast. Ich habe gerade mich gefragt, weil für mich ist es so normal, Filme in Original-Language zu gucken mittlerweile. Aber ich weiß, dass es eine lange Zeit in meinem Leben nicht normal war und dass halt ganz viele Leute das auch nicht normal finden. Ja. Aber in meinem Universum, weißt du, wir sind schon so krass in unserem Universum, dass wir so denken, ja, natürlich spricht jeder fließendes Englisch und kann natürlich alle Filme in englischer Language schauen.
Ich finde das. Ja, aber selbst wenn nicht, ich gucke auch japanische Filme auf Originalsprache.
Ja, ich auch. Ich gucke auch französische Filme, auch wenn ich kein Französisch kenne. Weil es einfach irgendwie ist so der Vibe. Es ist einfach anders.
Ja,
ich kann mit Synchronstimmen
nicht so schrecklich. Ja.
Ja.
Naja, aber ich meine, man hätte es ja schon allein erkennen können an Vivian, I want a professional. Also Vivian eh schon mal, obwohl das vielleicht Leute, die sich Namen nicht so gut merken, und ich möchte einen Professionelle. So.
Also ich habe die Person immer mit ihrem Schauspielernamen angesprochen, ohne jetzt zu viel zu spoilern, habe gar nicht gecheckt, wie die wirklich heißt, selbst als ich den Film vor 2 Tagen nochmal geguckt habe für unsere Folge heute.
Ja, okay, stimmt, man verknüpft es schon sehr mit ihr, ne?
Eigentlich hätten wir uns den Dialog so aufschreiben müssen und ihn jetzt auf Deutsch nachsprechen müssen, also als Übersetzung.
Ja, das können wir machen. Okay, warte, ich kann dir noch auswendig. Wer soll ich sein? Wer willst du sein?
Du bist der Dude.
Okay, ich bin Richard. Ich glaube, in echt heißt er ja auch Edward, ne? Okay. Vivian, ich habe
Business Opportunity.
Genau.
Seit Donald Trump gibt es.
Vivian, ich habe ein Business-Angebot für dich.
Aha, ich weiß gar nicht, was die Dame sagt. Ach, interessant.
Ach nee, genau, ich glaube, ich sage dann direkt, ich möchte, dass du die ganze Woche mit mir verbringst.
Ach, das kostet.
Und jetzt sagst du?
Weiß ich nicht.
Nee, jetzt sagst du erstmal, aber Edward, you're such a good looking guy. Ah, you could have a million women for free.
Aber Edward, du bist doch so ein gut aussehender Mann. Du kannst doch 100 Millionen Frauen, also 100 Millionen, eine Million Frauen, sorry, for free, also für umsonst kriegen. Was das auch immer.
Aber Vivian, ich möchte eine Professionelle. Und dann sagt er, glaube ich, noch, genau, ich will irgendwie keine Liebesgeschichtelchen und Verzettelungen oder sowas.
Ach so.
Ja, stimmt. Das erste Argument ist natürlich direkt wieder so ein bisschen nerviges. So dieses, du bist doch so gut aussehen, du könntest doch so viel umsonst haben. Aber die Antwort darauf, dachte ich, ist doch eigentlich ganz cool, oder?
Ja, also wenn man darüber nachdenkt, wie es dann weitergeht, finde ich die Antwort ziemlich dumm. Aber auf jeden Fall erstmal gut. Erstmal eine gute Idee.
Ja, er meint halt eigentlich, eins will er sagen, Vivian, ich will aber dich, weil er natürlich schon verliebt ist und so.
Ach so.
Aber, oder? Glaube ich.
Ja, wir werden jetzt erstmal auflösen, um was es geht.
Ja, wir müssen jetzt mal auflösen.
Wer von euch
hat es auch nicht gecheckt haben?
Hat es jetzt rausgefunden, über was wir heute reden? Also ich meine,
steht wahrscheinlich auch nicht im Titel
Caption
oder so, ne?
Mist. Wir sprechen nämlich heute über Filme, in denen Sexarbeit thematisiert wird, speziell 2 Filme, die wir so miteinander ein bisschen in Verbindung bringen. Und wir fangen an mit dem ersten Film, über den wir sprechen, und zwar Pretty Woman, der Classic.
Ja, genau. Ich glaube, das ist halt so
Sex Work.
Der Klassiker. Und ich kam darauf eigentlich, weil es einen neuen Film im Kino gibt, über den wir auch nachher noch reden werden, und zwar Anora. Genau, und übrigens werden wir für den auch Kinotickets verlosen. Und den habe ich letztens gesehen im Kino in so einer Preview. Und Luisa, du hast den ja auch gesehen.
Ja.
Und genau, ich und Ich dachte erst, wir müssen auch irgendwann mal eine Folge machen, so generell über einfach so alle Filme, in denen Sexwork irgendwie eine Rolle spielt. Aber ich fand es jetzt voll passend, dass wir mal die beiden uns rausziehen, weil der eine ist halt gerade aktuell im Kino, der andere ist halt einfach der Klassiker. Und ich hatte während des Schauens so ein bisschen, dachte ich ehrlich gesagt, dass Anora wie so ein Pretty Woman Remake so ein bisschen ist. Also ich finde, die haben halt so natürlich also voll viele Parallelen, genau.
Okay, dann fangen wir einfach mal an mit Pretty Woman, oder? Also müssen wir noch erzählen, was in dem Film passiert? Wahrscheinlich nur ein paar Sätze, ne? Lenia, du bist besser im Struktur zusammenfassen, als was mal zu sagen.
Genau, also gibt es wirklich Leute, die den noch nicht kennen, frage ich mich. Aber genau, also die Story ist, und es ist bei Anora relativ ähnlich so, es gibt eine Sexarbeiterin, bei Pretty Woman ist sie halt eine Straßensexarbeiterin. Und dann lernt sie einen reichen Kunden kennen, der natürlich auch zufällig Richard Gere ist und aussieht wie Richard Gere, unreich ist und natürlich toll ist und sowas. Und dann verlieben sie sich natürlich. Und am Ende rettet er sie aus der Sexarbeit, könnte man so sagen. Und sie rettet ihn aber auch irgendwo, weil er ist mit seinem Job irgendwie total unzufrieden.
Er hat so eine Heuschreckenfirma.
Nicht so richtig.
Er hat so eine Firma, die so andere Firmen aufkauft und dann zerstückelt. Und das halt.
Genau, also es ist klar, er ist irgendwie so, er lebt nicht das Leben eines guten Menschen. Und sie mit ihrem reinen Herz bringt ihn halt dazu, wieder irgendwas zu machen, was ihn wirklich erfüllt sozusagen. Genau, das heißt, die Story ist halt, ne, die lernen sich kennen, verlieben sich und am Ende retten sie sich gegenseitig. Und vielleicht können wir ja so viel zu Anora schon mal sagen. Da ist es eben auch so, dass sie Sexarbeiterin ist.
Wir spoilern hier nicht, wir sollen jetzt schon sagen, dass wir
Ja, wir versuchen möglichst wenig zu spoilern, genau. Aber was man auch schon vorher über den Film lesen kann, dass sie Sexarbeiterin ist, dann lernt sie einen reichen, jungen russischen Oligarchensohn kennen. Und dann gibt es auch so diese Idee von, sie retten sich gegenseitig, dass er sie quasi reich macht und sie ihn, ich glaube, das war irgendwie so, genau, dass er irgendwie zurück nach Russland sollte und seine Eltern haben halt sehr viel Macht über ihn und die Idee war so ein bisschen, wenn er heiratet, hat er halt irgendwie diese amerikanische, weiß nicht, kriegt man da diese Green Card oder so, kann halt in Amerika bleiben und ist so frei von seinen Eltern. Also es war auch so diese Idee von, sie retten sich irgendwo gegenseitig dann.
Mhm.
Ja, genau, also das vielleicht so kurz zur Story.
Zu Pretty Woman, also vielleicht muss man da nochmal so am Anfang sagen, dass er Vivian, auch nicht direkt bucht, sondern sie einfach nur nach dem Weg fragt, so nach dem Motto, wie komme ich jetzt hier nach sonst wohin?
Mhm.
Und sie ihm dann den Weg zeigt. Also er ist wirklich super unschuldig, er hat ja wirklich nichts im Sinne.
Er würde niemals eine Prostituierte buchen oder so.
Nee, niemals. Das ist jetzt sein erstes Mal und hat das ja nur gemacht, weil sich das dann so ergeben hat irgendwie.
Also Wie war das denn? Das war irgendwie, er fragt sie nach dem Weg und dann zeigt sie ihm den Weg sozusagen zu seinem Hotel, in dem sie quasi fährt, weil sie auch natürlich auch so geil mit Autos ist. Und dann, naja, dann fragt er sie aber schon so, sag mal, wie ist es denn eigentlich, wie viel würde es dann kosten, wenn du noch die Nacht mit hochkommst? Also er bucht sie dann schon so, ne?
Ja.
Ja, aber genau, er würde es halt nie jetzt so von alleine machen oder so.
Ja, also sollen wir sagen, sollen wir jetzt direkt irgendwie so unsere eigenen Gedanken zu dem Film mal preisgeben, bevor wir noch mehr in den Inhalt gehen? Weil ich finde eigentlich.
Doch, den Inhalt müssen wir vielleicht gar nicht weiter
sagen.
So.
Genau.
Ich dachte irgendwie, dass wir damit anfangen, was wir an dem Film mochten. Jetzt ich glaube, jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen in die Kritik eingestiegen, aber vielleicht können wir erstmal so, weißt du, so, man soll doch so. Sandwich-mäßig. So erstmal was sagen, was gut war und dann, was wir alles scheiße finden.
Und dann wieder was gut war.
Ja.
Also ich fand auf jeden Fall sehr gut, ich finde Julia Roberts toll. Was für eine Kritik. Ich fand es sehr gut, dass halt das Thema Sexarbeit irgendwie thematisiert wurde. Ich meine, wann ist der Film aus den 90ern irgendwie? Also ich finde das einfach sehr krass, dass da einfach das Thema auf den Tisch gebracht wird und auch tatsächlich nicht in erster Linie verurteilend, sondern eigentlich eher zeigend, dass sie als Sexarbeiterin halt stigmatisiert wird, weil sie halt in dieser Hotellobby einfach gleich droht, rausgeschmissen zu werden, weil sie so aussieht, wie eine, wie sie halt aussieht, also mit kurzen Rock und irgendwelchen Overknee-Lackstiefeln und so weiter.
Mhm.
Und wie sie dann auch in so Geschäfte versucht, einkaufen zu gehen und da dann auch irgendwie rausgeschmissen wird, weil sie oder nicht bedient wird, weil sie eben so aussieht. Genau. Ich frage mich, wenn wir das heute machen würden, ob wir uns, wenn wir uns mit solchen Klamotten in so einen Grand Hotel stellen. Ja gut, kommt wahrscheinlich drauf an, ob in Amerika oder in Deutschland, ob man dann direkt, also was dann passiert. Das würde ich gerne mal wissen, weil ich habe viel zu viel Schiss, das auszuprobieren.
Ich hätte da auch Schiss.
Ich finde es auch aber irgendwie unrealistisch, dass sie so einen Stolz oder dass sie so eine, wie sagt man, wie so Naivität, dass die anderen Leute jetzt nicht sehen, wie sie gerade aussieht, an den Tag legt. Also ich finde es irgendwie, ich frage mich, ob das realistisch ist, dass man wirklich sich in dem Outfit irgendwie traut, da so rumzustehen und dann auch noch so den Mantel so aufzumachen und dann sozusagen, na, guck mal, ich habe fast nichts drunter. Was sagst du dazu?
Das gehört halt zu diesem, aber das ist dann, glaube ich, kommt dann zu der Kritikseite, dass sie halt so dieses kindlich naive, ich glaube, es gibt auch so einen richtigen Hollywood-Trope, der sich dem bedient, dieses Born Yesterday oder sowas nennt man das, glaube ich. Also, dass irgendwie so sexuelle Frauen dann irgendwie oft so dargestellt werden, also oder irgendwas daran scheinbar ein Reiz ist, dass die sowas, dass quasi der Mann sie überhaupt erst in die Welt einführt. Also das gibt auch so, ich glaube hier das fünfte Element und so. Es gibt so ganz viele Filme, wo so, oder auch tatsächlich Poor Things, ne? So, dass halt so eine Frau, die eigentlich noch ein Kind ist, quasi eigentlich gerade erst geboren ist, aber schon in dem Körper von einem sexuellen, attraktiven, zufällig auch noch Wesen steckt. Und dann halt so der Mann sie irgendwie so, ihr quasi zeigt, wie die Welt eigentlich funktioniert. Und das ist, ich glaube, das spielt da so ein bisschen mit rein, dass sie halt so genau gar nicht weiß, so, oh, in einem Fünf-Sterne-Hotel, da zieht man dann nicht solche Stiefel an und, ah, und welches Besteck benutzt man denn und sowas. So.
Also, ja, stimmt, das ist ziemlich stark. Und auch so dieses, dann gleichzeitig guckt sie irgendwie so einen Film in dem Hotel und lacht dann auch so ein bisschen so wie so ein Kind. Und das findet er dann irgendwie ganz toll, weil sie sich so kindisch oder so irgendwo vielleicht verhält.
Ja. Okay, aber komm, wir bleiben bei den Sachen, die wir gut finden.
Was findest du denn noch gut, Lenia?
Ja, genau. Also du meintest ja schon so, dass Sexwork da halt überhaupt erstmal thematisiert wird und halt auf eine tatsächlich, finde ich, auch nicht so stigmatisierende Art und Weise quasi. Und es gibt so diese eine super bekannte Szene, die, glaube ich, dann auch immer so genannt wird. Und zwar ist es, diese hier. It's looking really slow tonight. Maybe we should get a pimp, you know, and then he'll run our lives and take our money. No, you're right. We say who, we say when, we say how much.
Ja, stimmt.
Genau, das ist so dieses we say who, we say when, we say how much. Also wir sagen, genau, also die Szene ist so ein bisschen, dass die eine, die sind ja so, da sind ja so zwei Freundinnen quasi, die zusammenarbeiten und auch zusammen wohnen und sowas. Und sie sagt dann irgendwie so, oh, ganz schön langsam heute Abend, irgendwie nicht viel los. Und dann sagt die andere, ja, wir können uns ja vielleicht doch irgendwie einen Zuhälter besorgen. So. Und dann sagt wieder Vivian sagt dann irgendwie so, was, ein Zuhälter, der dann irgendwie unser Leben für uns schmeißt und uns irgendwie vorgibt, mit wem wir arbeiten sollen. Und dann sagt die andere, ja, stimmt, wir sagen wer, wir sagen wann, wir sagen wie viel. Und das ist ja, glaube ich, so eine ziemlich viel zitierte Szene auch. Genau, und also das finde ich halt schon so, dass es so dargestellt wird, genau, die machen das halt, um Geld zu verdienen und es wird so gezeigt, dieses irgendwie sich ein Zuhälter, ne, oder bei uns würden wir es vielleicht nennen, irgendwie eine Agentur oder irgendwie sowas zu besorgen, ist halt irgendwie...
Zuhälter ist nochmal was anderes als eine Agentur, würde ich jetzt mal sagen, aber...
Ja, genau, aber ich glaube, das ist, wie es in dem Film gemeint ist, so dieses, dass quasi nicht der Pimp der ist, der die irgendwie zwingt zu irgendwas, sondern dass es halt so eine Business-Entscheidung ist von, ich habe irgendwie nicht genügend Kunden, deswegen suche ich mir jetzt zum Beispiel eine Agentur, also genau, das würde ich halt irgendwie machen und dann nicht irgendwie einen Zuhälter, der für mich quasi mehr Kunden ranholt und dann irgendwie die sagen, ach nee, ich will irgendwie lieber flexibler arbeiten oder so. Also genau, das ist halt so, dass die halt nicht so als Opfer von irgendwelchen Zuhältern dargestellt werden.
Ich finde das auch richtig gut an dem Film, dass wirklich auch mal einfach das wirklich, das ist ja was, also freiwillige Sexarbeit, das existiert ja in ganz vielen Köpfen von Menschen gar nicht, dass es Leute wirklich, also dass es wirklich Leute gibt, die sagen, ja, ich arbeite das halt jetzt und schaue halt irgendwie, wie ich jetzt erstmal um die Runden komme, studiere dann halt irgendwie oder finanziere mich da halt irgendwie so nebenher damit. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass das so thematisiert wird und das auch so gezeigt wird.
Mhm. Und die Freundschaft zwischen den beiden finde ich zum Beispiel auch ziemlich sweet. Also das finde ich auch wieder so relativ realistisch und das ist auch was ich auch so voll oft von anderen Kolleginnen höre. Irgendwie auch vor allem von Kolleginnen, die zum Beispiel so in Bordells oder Stripclubs arbeiten oder so. Dass so dieser Zusammenhalt untereinander oder dieses Network irgendwie so einfach mega krass ist oft in der Sexarbeit. Und ich finde, das merkt man bei den beiden halt auch, dass die halt einfach so ja einfach so voll sweet befreundet sind und sich gegenseitig irgendwie nicht verurteilen, sondern sich so voll supporten und genau, das mag ich irgendwie auch ziemlich gerne.
Ja, sie hinterlässt ja sogar für ihre Freundin irgendwie Geld unten an der Rezeption, damit ihre Freundin da auch nochmal schnell sich irgendwas abholen kann. Das finde ich ja, irgendwie auch voll süß.
Ja. Haben wir noch andere Sachen, die wir erstmal so fußtief erwähnen?
Ja, auch so halt einfach, wie es halt, also wie eben diese Diskriminierung gezeigt wird oder die Stigmatisierung auch so in dem Moment. Das fand ich eine sehr starke Szene, als der, Edward, seinem Kumpel bei so einem Pferderennen oder so, sagt er irgendwie zu dem Kumpel so, Nein, das ist keine industriespionierende Person oder hier keine Spion. Was ist denn die Spion?
Also genau, es gibt irgendwie so ein Pferderennen, wo die sind und da sind dann natürlich auch so andere Kollegen von diesem Edward und dann fragt er irgendwie so, aha, wo hast du denn irgendwie die schicke Schnecke aufgegabelt oder sowas,
glaube ich. Genau, und dann sagt er so, das ist keine Spionin, so jetzt habe ich das Wort Spionin, sondern das ist einfach eine Prostituierte. Also er sagt dann auch, she is a prostitute, also damals war es, glaube ich, auch noch nicht so normal, dass man Sexarbeit oder Sexworker sagt oder so. Das führt bei mir irgendwie, wenn Leute so she's a prostitute sagen, heutzutage führt das bei mir jetzt schon direkt zu so einem komischen Gänsehautgefühl, so ein Gefühl irgendwie. Aber das hat er eben gesagt. Und dann hat sich dieser Typ, also sein Kumpel, ihr gegenüber plötzlich komplett anders verhalten. Also davor hat er so gedacht, das ist irgendwie eine schöne Frau, mit der rede ich respektvoll. Und dann ist er so zu ihr hingegangen und hat dann so gesagt, so, na, kann ich dich dann danach auch nochmal so buchen? So ungefähr. Also war irgendwie super eklig und hat sie so angetatscht. Und da dachte ich mir auch so, ja, ich finde das irgendwie richtig gut, dass das so thematisiert wird, dass man da dann plötzlich irgendwie gar nicht mehr so als Frau irgendwo so zählt. Wobei ich es auch schwierig finde natürlich, weil das dann natürlich auch nach draußen transportiert an alle Leute, die diesen Film sehen. So, ah ja, in dem Moment, wo ich eine Sexarbeiterin bin und eine Prostituierte bin, darf ich auch so behandelt werden oder werde ich so behandelt oder es wird zwangsläufig so sein, weil ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich zwangsläufig von irgendjemandem schon mal so behandelt wurde. Weiß ich nicht, ist das bei dir schon mal so gewesen, dass du so deswegen sexualisiert wurdest, weil du diesen Job machst?
Ja, also zum Beispiel gab es ja mal so eine Zeit, wo ich so auch so aus so aktivistischen Gründen quasi einfach allen Leuten, die mich gefragt haben, was ich arbeite, das gesagt habe so. Und zum Beispiel auch Taxifahrern. Und da hatte ich zum Beispiel mal so eine Situation, dass ich halt abends vom Hotel, also nach einem Date, halt im Uber nach Hause gefahren bin und er dann gefragt hat, was ich jetzt irgendwie so spät noch da gemacht habe. Also dann meinte ich, ja, ich habe gearbeitet und irgendwann meinte er so, was? Und dann meinte ich, ja, ich bin halt Sexarbeiterin. Und dann hat er halt so, genau, dann irgendwie so auch angefangen, so über seine eigene Sexualität zu reden und mich dann so zu fragen, so, ja, und wie sieht's aus? Also hättest du jetzt nicht irgendwie Bock, dass wir jetzt irgendwie irgendwo hinfahren?
Was?
Ja, das war echt, also genau, und danach habe ich es halt auch, genau, also Leute, so, ihr dürft gerne aktivistisch sein, aber achtet auch auf eure eigene Sicherheit und so. Und das habe ich danach nie wieder einem Taxifahrer erzählt.
Ich hatte das mal mit einem Bekannten von mir, also ein Bekannter von mir, der halt das weiß, der dann auch schon ein, zwei Mal so anzügliche Sachen gesagt hat, wie so nach dem Motto, ja, ich könnte dich ja auch mal buchen oder dafür schuldest du mir eine Stunde oder so. Also er hat mir irgendwie einen Gefallen getan und hat dann so geschrieben, so, ja, jetzt schuldest du mir aber eine Stunde. Und dann dachte ich mir so, hä? Also ich habe das nicht ernst genommen, aber man hätte es auch irgendwie super eklig finden können.
Ja.
Aber es ist eher selten, würde ich sagen. Also es ist natürlich passiert es so, aber es passiert halt nicht immer oder nicht, also ist bei ihr ja auch nicht bei jedem passiert, sondern speziell halt bei diesem einen Typen.
Ja, genau, aber ich finde, in dem Film war es total klar, dass, also der Typ war auf jeden Fall das Ekelpaket. Das war, also ich finde, es ist sehr klar aus dem Film rübergekommen, dass der quasi der unsympathische Typ ist.
Ja, und das Ekelpaket.
Der hat sie ja später
Films.
Auch tatsächlich einfach noch übergriffig behandelt. Also ich finde jetzt gar nicht, dass dabei so rumkommt, so wie, ach ja, wenn du Prostituierte bist, dann wirst du halt so behandelt, sondern es war so ganz klar, so solltest du nicht behandelt werden.
Ja.
Genau, wobei halt da natürlich auch mal die Frage ist, so, also, oder ich finde es ja generell gar nicht so einfach, ne? Es ist ja auch irgendwie mein Job und ich will ja quasi, sobald ich quasi arbeite, also wenn ich zum Beispiel dann auf der Straße stehe oder auf meiner Website oder sowas, dann ist es ja quasi mein Angebot. Und dann ist es ja okay, dass jemand zu mir kommt und sagt, hey, kann ich dein Angebot in Anspruch nehmen? Aber warum war das jetzt quasi in dem Fall dann so schlimm, weißt du?
Ja, es war auf jeden Fall schlimm.
Sie hat ja eigentlich auch gerade gearbeitet. Eigentlich hat sie ja gerade gearbeitet als Sexarbeiterin und er hat halt quasi, er hat es halt auf eine eklige Art und Weise gemacht, aber eigentlich hat er einfach nur gefragt, so, hey, kannst du mir deine Visitenkarte geben, so ungefähr.
Ja, ich glaube, also, es gibt so, vielleicht gibt es einfach so Momente, in denen das nicht angemessen ist oder so, weil sie ja offensichtlich gerade irgendwie beschäftigt war mit ihrer jetzigen Arbeit und Rolle. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt privat unterwegs bin auf irgendeiner Party oder so, dann will ich auch nicht von jemandem angesprochen werden und dann so, ja, kann ich dich mal buchen? Gib mir doch mal deine Visitenkarte. Ich weiß nicht, klar, wenn ich jetzt eine Anwältin wäre
zum
und
Beispiel
dann...
genau, wollte ich auch
gerade
sagen.
Ja, dann würde mich auf der Party ansprechen. Und dann ich weiß nicht, wie das ist für Anwälte zum Beispiel. Ich habe schon mal gehört, dass das nervig ist, wenn man so im Alltag von so Freunden oder Bekannten dann so irgendwie rechtliche Fragen gestellt kriegt oder halt irgendwie so darauf angesprochen wird. Also so Hautärzte oder so, kannst du mal hier gucken, ich habe ja irgendwas.
Ja, ja.
Also das weiß ich auf jeden Fall, dass die diese Berufsgruppen das auch doof finden.
Ja, aber nicht übergriffig, aber oder?
Nee,
nervig.
Eben, ich
also,
weiß nicht.
Es ist ja nochmal ein Unterschied.
Ich
irgendwie.
Weiß nicht, warum vielleicht... Ich komme das wirklich, vielleicht ist es auch wirklich der Ton. Also vielleicht kann man mich auf einer Party auch auf die Art ansprechen, dass ich das okay finde. So, ich habe halt nur für mich auch so eine klare Trennung, dass ich zum Beispiel Leute, die ich privat kenne oder persönlich kennengelernt habe, in irgendeiner Form nicht als Kunden annehmen würde. Und gleichzeitig auch Kunden, die niemals in mein Privatleben übermorfen würde. Das ist halt so meine wichtige Grenze, weil ich glaube auch, das, was dann später in diesem Film auch passiert, wo, ich weiß gar nicht mehr, was da war, aber sie sagt dann irgendwie so zu ihm, ich habe mich noch nie so schlecht behandelt gefühlt oder ich habe mich noch nie so billig gefühlt wie mit dir oder so. Das fand ich auch ein super wichtiger Satz. Und ich muss gerade überlegen, weißt du das noch, was sie dazu gebracht hat, das überhaupt so zu fühlen?
Naja, es war doch das, dass er ihr dann dieses Angebot gemacht hat, so, hey, ich besorg dir hier eine Wohnung und dann kannst du einfach hier wohnen und also irgendwie, ich glaube, sie wollte schon so klar dann mit ihm zusammen sein, so richtig. Und sein Angebot war dann so ein bisschen wie so, hey, ich besorge dir eine Wohnung und ein Auto und du kannst dann hier quasi wohnen und immer auf mich warten oder so.
Ja, ich glaube, dieser Streit davor war, wo sie dann abgehauen ist und vor dem Aufzug stand, war das wegen dieser Wohnung oder war das irgendwie wegen was anderem?
Ich glaube, das war das.
Die hatten irgend so einen Streit.
Ja, ich glaube, das war das.
Ich hatte in dem Moment, wo sie den Streit hatten, so gedacht, ah ja, ich kann das komplett verstehen. Und ich dachte dann so, das ist so der Grund, warum ich so privat und persönlich, privat und persönlich, wo ich so, wenn ich so Business und privat total trenne, weil ich glaube, in dem Moment, wo da so private Gefühle kommen, dann kann man halt sich nie so super schnell von jemandem so billig fühlen. Also dann kann jemand einem so schnell dieses Gefühl geben, man ist nichts wert oder so, vor allem in so einem Kontext, dass es einfach, dass, ja, dass einfach zu groß ist, diese Gefahr, das zu machen.
Ja, wenn ich quasi dann mit echten Gefühlen dabei bin und die Person aber immer noch denkt, ich gebe ihr quasi eine Dienstleistung und mich dann halt immer noch als Dienstleistung behandelt, obwohl ich quasi gerade gar nicht mehr eine Dienstleisterin bin, sondern ein vollständiger Mensch oder so, ne? Und das ist dann so eine Reduktion auf meine Dienstleistung irgendwie. Ja.
Ja, was ich auch irgendwie witzig oder interessant finde, ist, dass sie wirklich so ganz konsequent sagt, sie küsst ihre Kundschaft nicht. Das ist ja, glaube ich, auch...
Oh Gott, liegt uns ja auch immer noch auf den, wie sagt man, das belastet ja wahrscheinlich jede Sexarbeiterin der Welt, zumindest Escorts, die standardweise eigentlich ja küssen. Also es ist ja irgendwie so eher der Standard so. Und ich finde, ich werde halt so oft gefragt, so, sag mal, küsst du eigentlich? So, und ich glaube... echt, dass das einfach alles aus diesem Film kommt.
Ich glaube aber auch,
da
auf,
so festgesetzt wurde.
In der Straßenprostitution wird wirklich nicht geküsst. Also falls uns jetzt hier Leute zuhören, die Erfahrung der Straßenarbeit haben, könnt ihr uns gerne mal schreiben oder kommentieren. Ja. Aber ich glaube nicht, dass da geküsst wird. Es ist ja auch, also ich würde auch, glaube ich, nicht küssen, wenn ich in dem Bereich arbeiten würde, weil da bist du ja... hast du ja viel mehr Kundschaft und dann wirst du ja dann, kriegst du ja die ganze Zeit irgendeine Erkältung oder wirst du irgendwie die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, entweder hast du ein super starkes
Immunsystem. Ich emotional viel intimer. Also ich finde, es macht so, also genau, ich finde es einfach, ich finde Küssen echt so, das ist eigentlich das so, wo ich jemanden halt emotional am nächsten an mich ranlassen kann.
Ja,
so
von das wollte ich dich jetzt nämlich fragen. Findest du das legit, dass jemand sagt, ich küsse jemanden nicht, damit ich mich nicht in die Person verliebe?
Ach so.
Weil das ist ja der Grund. Sie küsst ja nicht, damit sie, also das ist ja so der Plan, sie küsst ja niemanden, damit sie sich nicht verliebt. Jetzt hat sie ihn doch geküsst und diese eine Freundin sagt ja dann auch so, hast du ihn geküsst? Und sie so, ja. Und die dann so, oh Mann, so nach dem Motto, ja, das ist der Grund, warum du dich in den verliebt hast, wegen dem Küssen.
Ach so.
Werbung.
Achtung, nicht erschrecken, falls ihr es noch nicht auf dem Schirm hattet. So langsam nähert sich ja die Adventszeit. Ja, es ist noch Anfang November. Keine Sorge, ihr habt noch Zeit, euch um alles zu kümmern, Adventskalender und Co. Aber ich dachte, ich bereite euch jetzt einfach schon mal so ein bisschen feinfühlig darauf vor, dass es bald soweit ist. Und ich freue mich mega, weil ich das erste Mal seit mehreren Jahren endlich wieder einen Adventskalender habe. Und zwar von Amorelie. Ja, ich bin einfach mega Fan von Adventskalendern. Ich fand, das war immer so das Schönste am Kindsein, wenn man so einen hatte und sich so jeden Morgen beim Aufwachen erst so denkt, oh nee, jetzt so früh aufstehen und dann aber ich kann ja den Adventskalender aufmachen, juhu. Ja, und deswegen freue ich mich einfach total, dieses Jahr wieder einen zu haben. Und haltet euren Kindern die Ohren zu, nicht nur weil es sexy wird, sondern auch weil ich was Verbotenes gemacht habe. Ich habe schon mal so ein bisschen reingeschmökert, was da so drin ist. Und vielleicht verrate ich euch jetzt die ein oder andere Sache. Amorelie hat dieses Jahr zwei Adventskalender. Und zwar gibt es das Original und die Luxury Edition. Und ich habe die Luxury Edition zu Hause. Und ich finde aber beide total gut, muss ich sagen. Bei der Luxury Edition, die ich habe, ist es so, dass besonders viele Toys für Penismenschen mit dabei sind. Das heißt, der bietet sich besonders gut an, wenn ihr zum Beispiel ein Hetero-Paar seid, weil es halt echt eine richtig schöne ausgewogene Mischung gibt aus Toys, die eher so für die Vulva-Vagina bestimmt sind und Toys, die für den Penis bestimmt sind. Und natürlich habt ihr auch immer so ein paar nette Kleinigkeiten dabei. Zum Beispiel habe ich mich total gefreut, als ich in ein Türchen schon mal so ein bisschen reingeguckt habe und eine Massagekerze gefunden habe. Ich bin ja seit Neuestem ausgesprochener Fan von Massagekerzen, dass man einfach so die anmacht, dann hat man eine Kerze im Raum und kann, wenn die flüssig wird, das warme Öl nutzen, um damit zu massieren. Finde ich einfach super toll. Ich habe so ein paar so, ich sag mal, Soft-BDSM-Sachen gesehen. Wenn man ganz neu in dem Bereich ist oder da mal ausprobieren will, dann genau hat man da so ein paar nette Kleinigkeiten dabei, die man eben mal ausprobieren kann. Und was ich eben besonders toll fand, vor allem bei dieser Luxury Edition, dass da echt viele Toys dabei sind. Also nicht so, okay, zu Heiligabend kriegt man dann mal einen Vibrator, sondern ja, es sind echt relativ viele Toys dabei, die man mal so rumprobieren kann. Also gerade wenn du ja vielleicht noch so ein bisschen neu mit Toys bist, finde ich den perfekt, weil danach hast du so, ja, so einmal das ganze Sortiment, was man irgendwie so braucht für so einen guten Start in die ganze Toy-Welt, hast du dann einmal zusammen. Und wenn du jetzt denkst, ja, cool, Adventskalender, ich bin nicht so ein Weihnachtsmensch, muss irgendwie nicht sein, oder ich suche mir lieber selbst die Sachen aus, die ich kaufen will oder bekommen will, dann schau doch einfach trotzdem mal bei Amorelie vorbei. Es gibt da ja super viel. Genau, das heißt, vielleicht magst du dir auch deinen eigenen kleinen Adventskalender zusammenstellen. Und wenn du das machst, dann kannst du noch unseren Code nutzen. Und zwar haben wir natürlich einen Rabattcode, Geliebte20. Geliebte einfach groß und zusammengeschrieben. Also GELIEBTE. Und dann die Zahl 20. Und damit bekommst du 20% Rabatt auf alle regulären Produkte. Das heißt, der Adventskalender ist davon ausgenommen. Aber wenn du dir eben deinen eigenen Kalender zusammenstellen willst, dann kannst du diesen Code nutzen und bekommst eben 20% Rabatt auf deinen Warenkorb. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Entdecken und Adventskalender bestellen und dann vielleicht ab dem 1. Dezember mit mir zusammen Spaß haben und jeden Tag ein Türchen aufmachen.
Werbung Ende.
Nee, das finde ich, glaube ich, Schmarrn, oder? Also, das denke ich jetzt auch wieder, das ist so in dem Film, genau, dass sie das dann so darstellen wollen, dass sie so ein reines Herz hat und sich natürlich so sofort so dann verlieben würde oder so. Oder natürlich dann das eigentlich Intime nur macht, wenn sie dann wirklich verliebt ist oder sowas.
Ja, stimmt, das muss ja so eine Sache geben, die noch so rein und jungfräulich ist, genau. In dem Fall ihre Lippen halt dann.
Und dass sie halt, dass sie halt nicht einfach als kapitalistische Dienstleisterin darstellen wollten, was wahrscheinlich eher die Realität wäre, die halt irgendwie sagt, so, nee, Küssen kostet halt entweder mehr.
Küssen kostet oder, extra, ja.
Ja, genau, kostet halt extra. Oder ich mach's halt nicht, weil das mir quasi zu intim ist und ich dann nicht so viele Leute an einem Tag abarbeiten kann oder so.
Ich hatte auch mal so ein Buch gelesen, in dem war, das ging das auch darum, dass ich glaube, da war er Sexarbeiter oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann, genau, hat er gesagt, er kommt immer nicht beim, also er hat keinen Samenerguss bei seinen Sexarbeits-Dates und bei seiner Partnerin dann schon oder irgendwie sowas. Es gab sowieso eine Sache, die man nur mit der Partnerin dann macht. Sowas Reserviertes, sowas wie, ich habe nur mit meinem Partner Analsex. Ist das eigentlich bei dir so, Lenia?
Ja, ja, ist bei mir, also ich habe auch ehrlich gesagt mit meinem Partner oder im Privaten sehr, 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 sehr selten Analsex, aber ja, ich glaube, es ist mir jetzt auch nicht so ultra wichtig, aber ich verstehe schon diesen Reiz daran, irgendwie so, ja, halt so irgendwas für sein Privatleben so zu reservieren. Das haben ja auch ganz viele so Poly-Beziehungen, also dass man so sagt, so in dieses Restaurant geht aber nur wir, so das ist unser Restaurant oder sowas.
Also ich frage mich gerade, also meine Theorie, die mir gerade spontan in den Kopf kommt, ist, sind solche Regeln nicht eher so, dass das Privatleben zu sehr vermischt wird mit dem Job, weil mein Job ist halt was ganz anderes als mein Privatleben. Und wenn ich damit anfange zu sagen, ja, diese Körperstelle von mir darf irgendwie nicht berührt werden, dann tue ich ja so, als hätte der Rest irgendwie was mit meinem Privatleben zu tun. Weißt du, was ich meine? Ich denke halt so, nö, man kann alles mit mir machen, wir können alles zusammen machen, wir können in jedes Restaurant gehen.
Weil es ist ja quasi im Job.
Weil ich bin halt hier jetzt im Job und morgen bin ich privat und dann gehe ich privat in dieses Restaurant. Ich schaue halt, dass ich nicht zu viel in so Stammlokale gehe, in die ich so privat gehe, weil das einfach dann peinlich ist, wenn ich da immer mit meinem Freund rumknutsche und dann sitze ich da plötzlich mit irgendeinem anderen Typen rum und dann komme ich wieder mit meinem Freund. Das ist ein bisschen komisch, so rein theoretisch, aber ich habe sowas gar nicht irgendwie bei mir.
Naja, vielleicht, also bei ihr, sie sagt ja so zum Beispiel, diese eine Praxis, also jetzt zum Beispiel küssen, kann ich gar nicht dann mehr von meinem Privaten trennen. Also es könnte ja sein, dass du halt sagst, irgendwie gewisse Sachen oder gewisse Körperstellen sind so sehr aufgeladen mit meinem Privatleben, dass ich das halt nicht mehr so wie du einfach so trennen kann sozusagen und sagen kann, ah ja, das ist ja jetzt der Job.
Ja, das ist eine gute Frage. So. Ich frage mich irgendwie, also ich glaube, ich könnte es nicht so partiell aufteilen. Ich glaube, dann würde ich sagen, ah ja, jetzt Lippe ist jetzt, oh, das war jetzt privat so. Weil ich bin dann so voll in diesem Ding drin und in diesem Rausch und in diesem, ich mache jetzt alles mit meinem Körper. Und dann könnte ich nicht sagen, oh nein, jetzt nicht meine Lippen blöd. So.
Das ist ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, ich glaube, das sind eher so, ich glaube, also so auch ähnlich wie in Poly-Beziehungen, dass halt diese Regeln eher so Sachen sind, die einem so ein Gefühl von so Kontrolle und Sicherheit geben sollen und die sind halt, man weiß schon, dass die halt so Platzhalter sind oder so, weißt du, eher so quasi symbolisch sind, so, oder vielleicht weiß man es auch nicht, aber genau, ich glaube, das sind halt so symbolische Sachen.
Ja, aber was zum Beispiel richtig, was mir gerade einfällt, ist natürlich so Sex mit Kondom. Also ich habe natürlich nur Sex mit Kondom im Escort-Bereich und dann ist es so, also das wäre so eine richtig, das ist ja wirklich so eine klare Grenze, die so niemals überschritten wird, niemals.
Ja.
Also ich glaube, man hat schon seine Grenzen, jeder hat halt so seine und ihre sind halt ihre Lippen.
Ja, okay, vielleicht ist der interessantere Teil auch so ein bisschen so die Kritik an dem Film, weiß ich gar nicht, warum ich das interessanter finde, aber fand
kritisieren,
ich irgendwie,
ja.
Genau, kritisieren macht irgendwie immer mehr Spaß. Genau, und da gibt's ja auch von verschiedenen Seiten Kritik. Also wir können ja gleich auch so quasi von unserer Seite oder auch so der Sexworker-Seite. Und an dem Film gab's ja aber auch Kritik von der Swerve, also der, ne, der quasi Anti-Sexwork-Seite. Halt so das Typische, was es dann halt immer gibt. So, der Film glamourisiert aber Sexarbeit und ganz viele kleine junge Mädchen haben den Film geguckt und sind jetzt deswegen in die Prostitution abgerutscht, weil die dachten, das ist ganz toll.
Weil die dachten, dann kommt Richard Gere und der lädt die dann ein und dann werden sie ganz reich.
Genau. Also so, dass quasi, der Film halt das irgendwie so glamourisiert oder so und halt genau dann junge Mädchen da reinlockt. Weiß nicht, genau, was sagst du dazu? Würdest du sagen, der glamourisiert irgendwas oder so?
Also erstmal, wir beide sind ja sehr große Fans von einer YouTuberin, die ContraPoints heißt. Also falls ihr die noch nicht kennt, checkt die mal aus.
Du bist jetzt auch Fan.
Du hast mich zum Fan gemacht.
Aber jetzt noch nicht klar. Und ich habe dich jetzt zum Fan gemacht.
Ich habe aber schon fast alle ihre Videos geschaut.
Ja, oh Mann, ich bin echt so schrecklich. Wir brauchen auch mal, das sage ich jetzt schon mal kurz an unseren Chris-Titan, ich brauche mal irgendwann so einen Jingle, der so sagt, ContraPoints hat dazu gesagt. Weil ich wirklich so bei jedem zweiten Satz, den wir so reden, denke ich so, also dazu hat der ContraPoints gesagt. Und auch so in meinem Alltag ist es echt so schlimm, ich referenziere sie halt nur noch. Naja, also was hast du jetzt für eine Referenz auf sie?
Also Moment, jetzt muss ich kurz diesen Anfang finden, diesen zurückführen. Ah ja, es ging so dieses, es ging nämlich um, sie hat ein sehr gutes Video zum Thema Twilight, was du auch sehr feierst, wo wir auch schon privat sehr viel gesprochen haben, gemacht. Und da ging es halt darum, auch mal zu thematisieren, wie krass unsere Gesellschaft Frauenliteratur in Anführungszeichen schämt und unter dem Ding, unter diesem Baseline-Satz, Frauen sind nicht schlau genug zu checken, dass das nur ein Roman ist und denken, dass es wirklich so ist. So, also ich habe mich ja selber ganz oft erwischt bei 50 Shades of Grey oder bei eben Twilight zu sagen so, hä, also die, das ist ja so eine schlechte Beziehung und so, dann leben die das ja vor und dann leben ja Frauen, denken ja dann, das ist normal, in so einer Beziehung zu leben und machen das ja dann auch oder so, also nach. Mhm. Und ich glaube, das ist halt dieses Argument, das ist das Argument, Frauen sind zu dumm zu checken, dass das eine Geschichte ist. Und andererseits.
Und es ist gefährlich für Frauen. Das ist ja immer das, ne? So in, also wirklich so über die gesamte Zeit der Literatur waren immer so Frauenfantasieliteratur für Frauen wurde irgendwie immer so dargestellt, aus irgendeinem Grund ist es irgendwie gefährlich für Frauen.
Und das ist natürlich Pretty Woman's ja die ultimative Frauenfantasie, ne? Das ist so dieses, irgendwie jemand rettet mich, der weiße Retter auf dem weißen. Aber ich denke halt auf der anderen Seite, irgendwie, ich bin ja sehr, mit sehr, sehr viel Märchen aufgewachsen. Also meine Kindheit ist so durchzogen. Meine Mama hat mir ganz viel vorgelesen und ich liebe Märchen. Also ich habe wirklich jedes Märchen in dieser Welt gelesen gefühlt. Und viele Märchen drehen sich immer wieder um dieses Thema. Eine arme, also Cinderella, also diese arme Frau, die dann irgendwie von einem reichen Prinzen sozusagen emporgehoben, zur Königin gemacht, gerettet, reich wird und so. Und ich glaube, ganz viel bin ich auch so aufgewachsen in einer Welt, in der es schon hieß, ja, du kannst ja immer noch einen reichen Mann suchen. Oder es war schon dieses, naja, du bist auch schön, das heißt, du kannst auch reich werden, indem du einen reichen Mann heiratest. Und ich habe tatsächlich auch ein, zwei Bekannte, wo ich halt genau weiß, dass ihr Beziehungsleben so abgefuckt ist, weil sie auf der Suche sind nach einem reichen Mann. Und der sie dann irgendwie oder so, der sie irgendwie finanziert. Und ich würde auch nicht mich selbst davon ausnehmen, dass ich lange Zeit in dieser Fantasie schon ein bisschen aufgegangen bin, zu denken, ah ja, vielleicht heirate ich irgendwann mal so einen richtig reichen Mann und dann bin ich auch reich. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen problematisch. Und ich denke, so ein bisschen hat dieses Argument hat halt schon einen Punkt, dass man, wenn man solche Geschichten wieder und wieder erzählt, Cinderella-Kindern wieder und wieder vorliest, dass ich mich frage, was macht es eigentlich mit Kindern zum Beispiel, wenn man Cinderella vorliest oder mit jungen Mädchen oder so, was macht es denn mit denen? Und was wäre mit mir zum Beispiel, wenn ich diese Geschichten nie gelesen hätte als Kind zum Beispiel? Ich frage mich, ob es als Erwachsener genauso prägend ist. Also das ist ja die nächste Frage. Also ich bin ja dann erwachsen, wenn ich diesen Film gucke. Aber ich denke schon, das hat mich als Kind auf jeden Fall geprägt.
Ja, ja, ich finde ehrlich gesagt, ich finde die Frage auch schwierig und ich glaube zum Beispiel ContraPoints, sie finde ich auch eher relativ einseitig, dass sie halt sagt, hey, das ist halt so eine Fantasie und wir müssen irgendwie lernen, so Kunst oder so halt mehr quasi zu schauen, was ist das Emotionale, was rüberkommt und nicht das, was literally gesagt wird quasi so. Und genau, und zum Beispiel bei Twilight, ne, Edward, der heißt ja auch Edward, stalkt dann irgendwie Bella und dann wird gesagt, oh Gott, jetzt denken irgendwie alle, Stalking ist eine tolle Sache, aber es ist doch ganz klar, dass wenn ich diesen Film gucke, dann geht es mir um dieses Gefühl von, oh, irgendwie gibt es so einen Engel, der nachts über mich wacht und irgendwie schaut, dass ich sicher bin, ne? Und so. Und wer will das denn nicht? Also, dass es so um dieses emotionale Gefühl von irgendjemand, irgendwas Größeres wacht irgendwie über mich, sozusagen, ne? Und dass es nicht um Stalking geht. Und genauso finde ich auch bei Pretty Woman, würde ich sagen, ich würde sogar sagen, es thematisiert halt eigentlich gar nicht wirklich Sexarbeit, sondern Sexarbeit ist halt einfach nur, soll quasi die Metapher sein für, irgendwas an mir ist erstmal wertlos. So, ich glaube, Sexarbeit genau ist halt so, ne, das ist quasi die ultimative, irgendwie wertlose Frau erstmal. Und es ist wahrscheinlich irgendwas, womit ja einfach viele Frauen rumlaufen, so dieses ständige Gefühl von, ich bin eigentlich nicht so viel wert wie die anderen oder so, die irgendwie schöner aussehen und klüger sind und sowas alles. Und jetzt passiert mir irgendwas, was mir so entgegen meiner Überzeugung zeigt, wie wertvoll ich eigentlich bin. Und das ist ja in all diesen, das ist ja auch bei Shades of Grey oder sowas, das sind immer so ganz schüchterne Frauen, die dann auch immer gezeigt werden, im Gegensatz zu den tollen, blonden, wunderschönen, intelligenten Frauen so. die sich selbst für gar nicht so wertvoll halten. Und dann kommt auf einmal so ein ultrareicher Typ, der jeder haben könnte. Ja, you're so pretty, you could have anyone for free. Und der entscheidet sich aber genau für die. So. Und das ist dann irgendwie so dieser Beweis, wie wertvoll ich eigentlich bin. Mhm. Und ich glaube halt auch an dieser Pretty Woman Story ist es halt auch diese Fantasie von, irgendwas zeigt mir, dass ich eigentlich viel wertvoller bin, als ich selbst denke. So, und das ist ja irgendwas, was wir alle irgendwie haben wollen, ne? So, dass mir irgendwas aber von außen zeigt, hey, du bist eigentlich viel wertvoller als alle anderen auch so. Genau, das, und deswegen glaube ich, dass der Film dann vielleicht so gut ankommt oder so schön ist, den zu gucken, liegt halt daran, dass einem das irgendwie so vermittelt wird. So, du musst nicht irgendwie die gebildetste, blondeste, großbusigste Frau sein, um wertvoll zu sein oder so. Und gleichzeitig frage ich mich aber das Gleiche wie du, also ob das nicht trotzdem einen Einfluss haben kann. Aber genau, also zum Beispiel, ich glaube, das ist sogar auch von ContraPoints, dass sie dann sagt, also guck dir mal die ganzen Kriegsfilme an oder sowas, ne? Da haben wir ja auch irgendwie so diese, dann vielleicht eher so Männerfantasie von, ich sterbe als Märtyrer und ich rette am Ende dann die Welt oder so.
Wobei das und natürlich Frage, auch ein prägendes Männerbild oder von toxischer Maskulinität ja, ist, so dieses sei stark und kämpfe und du bist die einzige Person, die deine Familie retten kann. Ohne dich ist dein, und das ist ja dann so, ohne dich kann deine Familie nicht überleben und du bist, also dieser Gedanke des Mannes, oder ich hatte auch zum Beispiel mal mit jemandem darüber gesprochen, der meinte so, für viele Männer gibt es irgendwie so gar keinen so einen richtigen Daseinssinn irgendwie manchmal und das ist so dieser Daseinssinn, du kämpfst und
Ja, genau, ich glaube, dass genau das, also dass dieses Emotionale, quasi, wenn uns das immer wieder erzählt wird, dass das sozusagen rüberkommt, so dieses das Frauenbild ist, ich muss irgendwie, ich darf nicht so blond und schickimicki sein, aber muss trotzdem dann irgendwie hübscher sein und toller sein als die schickimicki-Blonden oder so, ne? Und bei Männern vielleicht so dieses, du musst irgendwie kämpfen und der Stärkste sein, dass quasi dieses Emotionale uns irgendwie dann schon prägt, aber nicht so dieses, wie sagt man das, literary, also dieses, was tatsächlich passiert, ne? Also ich glaube halt nicht, dass irgendwie dann so ein Kriegsfilm, der so heroisch dargestellt wird, dann wirklich, oder ich kenne ja zumindest keine Männer, die dann sagen, und deswegen bin ich jetzt in den Krieg gegangen und tatsächlich als Märtyrer gestorben oder so.
Naja, also ich glaube damals beim Ersten und Zweiten Weltkrieg war das schon so, dass es ganz viele Kriegsfilme gab, aufgrund derer teilweise so 17-Jährige aus der Schule raus sind und gesagt haben, ich gehe jetzt an die Front. Also es gab schon sehr große Propaganda, auch mit Filmen und so. Deswegen, ich würde es nicht sagen oder abstreiten, dass das möglich ist, mit Filmen Leute zu animieren, irgendwelche Sachen zu machen. Aber ich frage mich halt, ob Pretty Woman so ein Film ist, der jetzt einen manipuliert oder animiert, jetzt irgendwie Sexarbeit zu machen. Also das ist so, genau, hätte dich Pretty Woman jetzt so zur...
Nee, überhaupt nicht, weil ich glaube, das ist halt das, was ich meine, aber genau, vielleicht ist es dann auch bei anderen anders, aber ich bin eher so der Überzeugung, dass diese emotionale Message schon irgendwie ankommt bei den Leuten, die es sehen, aber dass es halt niemand jetzt so richtig dann wirklich denkt, das hat jetzt was mit Sexarbeit zu tun oder sowas, sondern eher so dieses, ich bin eigentlich irgendwie wertlos und jetzt wird mir von außen, brauche ich jetzt, dass mir jemand so einen Wert
oder ich bin so verloren und jetzt rettet mich jemand.
Ja.
Weil das ist vielleicht eher so, weil ich weiß gerade gar nicht, ob sie sich selbst so wertlos oder so, also ich würde sie gar nicht so unbedingt als wertlos sehen oder so.
Aber das ist, glaube ich, auch genau das Ding, dass sie sich selbst halt nicht so sieht und aber das ist quasi so, ich glaube, durch die Prostitution quasi sie halt so gezeigt wird und quasi so dieses, eigentlich ist sie quasi, lebt sie wie so ein wertloses Leben, aber sie ist wie so, aber eigentlich im Inneren ist sie zu gut dafür, weißt du? Das ist ja so diese, das ist vielleicht auch das, was dann so von der eher Sexwork-positiven Seite als Kritik kommt, so dieses, dass so ein bisschen gezeigt wird, so wie so, nur weil du nicht so ein tolles Leben lebst, im Inneren bist du als Frau vielleicht eigentlich so ganz rein und zu gut dafür oder sowas. Also, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das kann halt bei uns selbst sozusagen machen, dass wir denken, aber wenn Leute mich wirklich sehen würden oder sowas, dann würden sie sehen, dass ich eigentlich viel zu gut bin für dieses nicht so wertvolle Leben oder so. Und dass mir dann so der reiche Mann kommt und mir quasi dieses Leben schenkt, was eigentlich zu dem passt, wie rein und toll ich eigentlich wirklich bin.
Ja, okay, ich verstehe voll diesen Trope, also diese Erzählung, dieses eigentlich, sie ist eigentlich so viel zu gut für das, was sie da tut, also Genau. In Anführungszeichen, weil natürlich Sexworker sind richtig top. Also ja, hier, ja. Also die sind richtig gut.
Ja, genau, das ist ja genau die Kritik.
Und die sind, quasi, ja. Sie sind wirklich genau gut so dafür, was sie da machen. Und das ist nichts Schlechtes so. Ich denke mir manchmal so, ey, ich bin so fucking gut in meinem Job. Ja. Warte, da muss ich direkt mal einen Jingle drücken.
Ahura, Polizei.
So haben wir es ja auch. Ja, also ich denke so, ich bin eine richtig gute Hure und denke dann so, oh Mann, ey, wie krass gut ich darin bin, auch so Leute zu verstehen. Und irgendwie jetzt mit, wenn mir dann halt irgendwie oft wird mir so gesagt, so nach dem Date, so, boah, ey, ich habe echt noch nie so geilen, guten Sex gehabt oder so. Also es klingt so, als wenn ich so eingebildet bin, aber Lenia, du weißt ja, dass ich das nicht so bin. Aber mir wird dann irgendwie oft gesagt, boah, ich hatte echt sowas noch nie in meinem Leben erlebt oder so jemanden. Das ist natürlich auch so ein bisschen Pick-Me-Girl-mäßig, weil, aber das wird mir gesagt, also mir wird dann so gesagt, irgendwie sowas habe ich noch nie erlebt, so wie du Sexualität lebst, ist so habe ich noch nie das gesehen. So identifiziere ich mich auch gar nicht. Wenn jemand sowas zu mir sagt, denke ich mir immer so, es kann, also ja, finde ich irgendwie witzig, aber dann hast du wahrscheinlich auch nicht so viel Erfahrung gemacht oder so. Und keine Ahnung, also ich nehme das jetzt nicht so an. Aber ich finde es irgendwie richtig nice. Und dann denke ich so, Leute, die diesen Job halt machen, Sexarbeit, die sind richtig kompetent. Also die müssen halt ultra kompetent sein. Deswegen ist es halt auch traurig eigentlich, dass die Geschichte sich darum dreht, dass eine Person, die Sexarbeit macht, in Anführungszeichen ja, nicht gesehen wird in ihrem vollen Potenzial als Frau, die sie sein könnte, wenn sie sich mal ein bisschen herrichtet. Mhm. Also es ist so, es ist ja auch immer so dieses, oh, wenn du dich ein bisschen herrichten würdest, dann würdest du ganz anders aussehen. Und also da dreht sich sehr viel. Und Lenia, was ist denn noch so Kritik, die wir dazu noch so loswerden wollen? Hast du noch irgendwas auf deiner Liste?
Naja, genau. Also ich finde das schon, ehrlich gesagt, einen ziemlich wichtigen Punkt, so dieses, dass sie halt, und das ist ja oft was Sexarbeiterinnen immer gesagt, womit du sicher auch Erfahrung hast, dass jemand sagt, aber du bist doch so schlau, warum machst du denn diesen Job oder sowas?
Ja, oh mein Gott, ja,
es ist genau, so. Und das ist ja quasi genau das irgendwie, dieses, ja, also normale Prostituierte sind halt nicht so wie sie, sondern sie ist irgendwie so aus irgendeinem komischen Grund, dann eigentlich ist sie viel zu gut für diesen Job. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, das finde ich so witzig, weil die sogar damals hat die mir schon Minderwertigkeitskomplexe gegeben. Und zwar gibt es ja diese Szene, wo die in der Oper sind, ne? Und dann fängt sie an zu weinen bei dieser Oper. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Szene?
Ach ja, und dann beobachtet er sie so von der Seite, weil sie dann so das erste Mal in der Oper ist oder so. Und dann
genau. Und ich weiß noch, dass ich so schon, also ich habe diesen Film halt irgendwie, als ich so 10 war oder so, habe ich den irgendwie geliebt und voll oft geguckt. Und da war diese Szene
echt?
Schon.
Dann hat er dich ja vielleicht geprägt, wenn du mit 10 den Film geguckt hast.
Maybe. Und da hat diese Szene schon immer in mir ausgelöst, dass ich so dachte, okay, irgendwie, ich werde nie so toll sein wie sie, weil ganz ehrlich, ich finde Opern einfach langweilig.
Ich liebe
und
Opern.
Ich werde nie. Ja, toll. Und ich werde nie so kultiviert sein, dass ich halt zu einer Oper irgendwie so intensive Gefühle haben könnte, dass ich dabei weine. So. Und genau, ich weiß gar nicht, ob das noch stimmt, weil es gibt zum Beispiel jetzt irgendwie manchmal klassische Klavierkonzerte oder sowas, wo mir auch Tränen in die Augen kommen oder sowas. Also habe ich es jetzt doch geschafft,
noch nicht
so toll
in
einer
guten
zu sein.
Oper. So.
Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall finde ich, also
geht
diese
mit
Szene
Lenia
mit der Oper war ja einfach nur drin, um zu zeigen, was für eine kultivierte Seele eigentlich in ihrem prostituierten Äußeren steckt. So. Und dieses, dass ich quasi, das ist ja was wir halt immer so als Frauen haben, dieses, du musst eigentlich die Hure sein, aber innerlich musst du quasi die Heilige sein, die so ultra kultiviert ist und sowas, ne? Und dann gibt's ja in diesem Film so andere tatsächlich kultivierte Frauen und die werden aber auch mega abgewertet. Also zum Beispiel die Verkäuferin in diesem Laden, wo sie dann so teure Klamotten kaufen will, ne? Und die sind ja so quasi perfekte, geschniegelte, kultivierte Damen. Genau, die dann halt oberflächlich sind, so. Also wenn du halt, du darfst halt nicht einfach wirklich voll und ganz kultiviert sein, sondern du musst halt eigentlich die Hure sein, die aber so ein kultiviertes Herz hat. Also du musst irgendwie beides so haben. Und das sind halt irgendwie, und ich habe halt damals als Kind schon gemerkt, so krass, hier werden gerade Anforderungen an mich gestellt oder an die perfekte Frau, wo ich merke, ich kann die selbst nicht erfüllen. Weil entweder ich bin so die coole Sportlerin, die aber mit so einer komischen, langweiligen Oper nichts anfangen kann, wo ich noch nicht mehr die Sprache verstehe und wo so eine Frau irgendwie so rum, so, was soll daran schön sein? Das ist eher so. Oder ich bin halt die sich so voll da reingibt, so ein kulturelles Dings irgendwie zu verstehen und da auch noch Emotionen zu haben zu können. aber dann bin ich halt nicht mehr irgendwie die coole Socke so. Und dieses, dass man so beides immer so vereinen muss.
Ich finde halt auch diese Opernszene in dem Film selbst ist jetzt nicht besonders gut. Und ich glaube, man kann halt auch nicht relaten, weil, also dass sie weint, in dem Moment kann man halt einfach nicht relaten, dass diese Opernszene
so ist. Das ist ein komischer Baum, der da so rumhüpft, oder? War das nicht so?
Ich weiß es nicht, aber ich fand es irgendwie so, ich dachte mir auch so, ja, komm, also jetzt tragt ihr wirklich sehr dick auf. Das war so mein Gedanke in dem Moment, dachte ich, okay, alles klar.
Sie ist und perfekt. Es ist ja auch so, in dieser Szene, dass man soll ja gar nicht relaten. Also wenn es darum ginge, quasi zu zeigen, wie berührt sie gerade ist, dann würde man ja eher zum Beispiel aus ihrer Sicht die Oper sehen oder sowas. Aber man sieht ja, wie der Mann sie beobachtet und wie quasi, also das ist ja so richtig offensichtlich so, hier zeigen wir jetzt, wie wertvoll sie ist, weil quasi es geht eigentlich darum, wie wertvoll sie gerade in den Augen des Mannes aussieht, dass sie jetzt weinen muss bei so einer Oper so. Naja, genau. Also das könnte man, finde ich, halt so kritisieren, generell dieses Frauenbild und dass quasi dadurch gezeigt wird, so dass Prostituierte, dass genau eigentlich, quasi, dass sie eigentlich zu gut ist und dass normale Prostituierte halt nicht so gut sind so.
Ja, also genau, das wertet ja dann wieder andere ab vielleicht oder so. Keine Ahnung, das ist so diese Sache, die das dann mit sich bringt. Ja, und wie viel goldene Fickmaschinen geben wir diesem Film?
Naja, ehrlich gesagt gibt es noch eine kleine Sache, die man auf jeden Fall noch sagen muss an Kritik. Das ist auch die typische Kritik, dass es halt darum geht, dass sie am Ende aus der Sexarbeit gerettet wird. Also aus dieser Abhängigkeit irgendwie, indem sie sich halt von einem Mann komplett abhängig macht.
Ja, das finde ich ganz schwierig.
Ihren Job aufgibt. Eieiei.
Da kriege ich gleich Red Flags Alarm.
Ja. Also genau davor war sie halt einfach ein eigenständiger Mensch, die ihre eigene Wohnung, ihr eigenes Leben finanzieren konnte und irgendwie eine tolle beste Freundin hatte. Und jetzt ist sie halt von einem Mann komplett abhängig, der sie jetzt finanziert und ihre Wohnung und alles so. Das ist nicht so gesund.
Also als Geschichte ist es damit halt leider durchgefallen, so als Lebensgeschichte. Ja. Aber wir wollen ja, wie bei 50 Shades of Grey oder Twilight, auch sagen, es darf diese Frauenfantasien, Filme, Bücher
klar,
geben. Man muss es nur markieren als Frauenfantasie und das ist jetzt eigentlich kein erstrebenswertes Ding, ohne deine beste Freundin in eine andere Stadt zu ziehen oder was auch immer sie dann, wie war das nochmal, ich weiß es nicht. Mhm. Es ist zwei Tage her, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und sich abhängig von einem Mann zu machen. Also das ist eh so für mich, also wirklich auch, das geht auch raus an alle unsere besten Freundinnen da draußen. Girls! Abhängigkeit von einem einzigen Mann, das ist wirklich keine gute Sache. Keine gute Sache.
Ja, von mir kriegt es ja, glaube ich, trotzdem 4,5 goldene Fickmaschinen, weil es ist halt einfach ein geiler Film. In der Szene It must have been love im Taxi muss ich halt einfach trotzdem jedes Mal heulen.
Hä?
Hä?
Echt?
Die Szene aus dem Film, oh Mann,
ja, dann bin ich nicht so kultiviert wie du, wenn ich an der Stelle jetzt nicht heule.
Du hast bei der Opernszene geheult.
Nee.
Oh Mann.
Ich habe bei der Opernszene gelacht.
Ja, also es ist einfach ein toller Film. Und wie gesagt, genau, ich nehme halt nichts von dem Film tatsächlich ernst. Ich denke, oh ja, ich mache mich jetzt auch von einem Mann abhängig. Sondern ich liebe halt einfach diese Story von so, oh, und am Ende siegt die Liebe und... Und sie ist einfach so viel toller als alle anderen. Und es ist einfach ein tolles Gefühl, so einmal einfach sich da so reinfallen lassen,
träumen.
Einfach toller zu sein als alle anderen.
Echt?
Ja.
Okay, das ist witzig. Also,
na, klar.
Warte, ich spiele auch nochmal diesen Jingle.
Eine goldene Fickmaschine.
Geht an Pretty Woman. Also eigentlich, ich würde gerne, nein, also ich, sie sagt, Undine sagt ja nur eine goldene Fickmaschine. Mhm. Ich bin aber so ehrlich gesagt auch tatsächlich am Überlegen, ob es wirklich nur eine ist. Aber ich glaube, das ist gemein. Also ich würde sagen, wie viel haben wir insgesamt? Fünf, oder? Es gibt insgesamt fünf. 2,5 goldene.
Was?
Ja, also eher, vielleicht auch eher nur zwei. Es tut mir leid, Lenia, aber ich will jetzt auch nicht so intellektuell von oben herabkommen. Und das ist nicht der Grund, warum ich diesen Film nicht so mag. Aber ich weiß, ich habe irgendwie in letzter Zeit bei so romantischen Filmen oft so diesen, dass ich so denke, ach nö, ich habe keinen Bock da drauf, das anzugucken. Weil ich das irgendwie alles gar nicht mehr romantisch finde. Also ich finde ganz viele Sachen, die dann passieren, weil die sowas von nicht meinem Weltbild entsprechen und ich bin da jetzt schon so raus.
Ja, du bist halt Vogue versaut.
Ich bin da schon versaut.
Das ist halt genau das, was passiert. Man kann es dann nicht mehr genießen.
Ja, das ist so. Ich habe wie bei Matrix, Ich habe einfach die falsche Pille geschluckt. Und jetzt kann ich keine romantischen Komödien mehr sehen, weil ich finde halt andere Sachen romantisch und die passieren halt, also die passieren schon auch. Ich merke so richtig, wie mich das so nur auf dieser einen Art anspricht. Das spricht mich auf dieser, oh geil, Cinderella, ich werde reich. Ja. Auf dieser Dinge spricht mir das halt an. Und dann, wenn man sich da wirklich so reinfallen lässt und dieses, geil, ich kann ganz viel Klamotten kaufen gehen, ich krieg seine Kreditkarte.
Ja, wie toll ist das denn? Yeah. Ich hab die goldene Kreditkarte. Ja, natürlich.
Aber irgendwie,
ich finde, das muss man immer noch genießen können, dürfen. Ja,
dürfen auf jeden Fall. Jeder darf es auf jeden Fall genießen. Mhm. Geht raus und genießt es. Ich weiß, das Problem ist, glaube ich, echt, dass mir mein eigenes Gehirn das leider irgendwie teilweise zerschießt, diesen Genuss. Das ist
diese Flucht vor der Realität.
Ja, ich darf da nicht mehr flüchten. Das hält mich so am Schlawittel fest und ich kann einfach nicht mit. Das ist gemein irgendwie.
Ja, das finde ich aber echt gemein.
Ich finde auch ganz wenig Sachen jetzt noch romantisch. Vielleicht bin ich einfach schon so eine richtig kalte hier.
Oh, Hure, ja. Polizei.
Kalt und gefühllos.
Ich
finde
es, aber ich frage mich echt, ob ich das echt wichtig finde, das zu können, so ähnlich, also so dieses, so ähnlich wie so meditieren zu können oder sowas, dass man sich so quasi von, also dass man sich so von der schmerzhaften, leidvollen Realität auch irgendwie distanzieren kann, dass es auch wichtig ist, sich noch so in so Fantasien so flüchten zu können oder so. Ich weiß nicht, also irgendwie.
Ja, muss ich echt noch drüber nachdenken.
Ja, also wo wir beim Thema Flucht aus der Realität sind, vielleicht ist das der Übergang zu Anora, weil ich fand nämlich, Anora ist quasi das Pretty Woman Remake in ohne Flucht aus der Realität.
Also ist es auch immer noch relativ unwahrscheinlich, dass solche Sachen passieren, wie sie passiert sind, relativ so rein rechnerisch.
Ja, genau, das ist wieder, aber das ist dann wieder quasi die Frage, was genau passiert und was so das, was vermittelt. Also ich finde die quasi der Gefühlsablauf oder so die emotionale Handlung, finde ich, war halt so sehr nicht Flucht aus der Realität. Und natürlich das genau, was passiert, das ist immer noch unrealistisch.
Ja,
so.
Ich muss aber gleich zu Beginn sagen, Lenia, wo wir gerade bei diesen Gefühlsthemen sind, dass dieser Film, ohne jetzt was zu spoilern, ich hasse Spoilern, ich gucke mir noch nicht mal Trailer an von Filmen, die ich sehen will. Ich gucke mir immer nur die ersten 10 Sekunden vom Trailer an. Also ich werde es wirklich versuchen, nicht zu machen, Leute. Ich muss aber sagen, dieser Film Anora hat mich permanent gefesselt, also von Anfang an auf diesen Stuhl gefesselt im Kino und dies bis zum Ende und ganz am Ende, ich war einfach so zerstört.
Es war so
emotional.
Krass.
Es hat mich so zerstört, es war so krass, aber ich finde die Filme von Sean Baker sind auch ultimativ geil. Ich habe auch The Florida Project gesehen und war so extrem davon so mitgenommen, es hat mich so richtig bewegt und ich fand, der Film hat mich extrem bewegt. Also ich war so, ich glaube, ich war danach auch so richtig, wie so, ich hatte dann wie so eine heiße Diskussion noch mit meinem Partner, mit dem ich das gesehen habe, die so unnötig aufgeladen war auch irgendwie.
Mhm. Weil witzig, ich habe mich auch mit meinem Partner danach gezockt.
Echt? Nicht dein Ernst? Oh mein Gott, das ist so krass, weil es war so, ich war so, also ich kann nicht erzählen, worum es ging, so weil es zu privat ist und so weiter. Aber ich war einfach, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich war danach so abgefuckt von der Welt. Also nicht auf eine negative Art, aber auf eine positive Art. Also kann man positiv von der Welt abgefuckt sein? Ich weiß es nicht. Ich war so, ich war einfach komplett aufgewühlt.
Alles. Ich finde, jedes einzelne Gefühl in einem, was man hat, wurde einmal so richtig durchgefickt, so durch den Körper.
So geil, dass du danach auch mit deinem Partner so eine Diskussion hattest und so. Ich hatte schon, also ich würde, wir streiten eigentlich nicht so viel, aber ich würde sagen, es war so ganz nah an dem Streit.
ja, ich fand es auch so, also ich glaube, das kann man auch ohne zu spoilern halt so sagen. Ich fand es halt so krass, also deswegen ist mit der Realität, dass man so irgendwie, also der ganze Film ist ja so sehr beschleunigt und es geht so zack, zack, zack und es ist so übelst krass und ich finde, es ist so richtig so wie in der Realität, dass man dann so die ganze Zeit ist man so voll da so drin und ist in diesem Beschleunigen so wow, 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 so und es ist auch so lustig und so krass irgendwie so und du merkst aber die ganze Zeit, glaube ich, schon so in dir drin, dass es eigentlich irgendwas Tragisches so ist und dann so ganz am Ende, so die letzten paar Sekunden von dem Film, ich finde, da ist dann so, dann fällt so einmal dieses ganze Krasse fällt so ab und du merkst so das Gefühl, was du eigentlich die ganze Zeit hattest, was aber von diesem Lustigen und sowas überdeckt wurde und, und du wirst einfach nur zerstört und bist so, stimmt, das war die ganze Zeit da, ohne dass ich so bewusst gemerkt habe, weil das überdeckt war von diesem Alltagsding, was so passiert.
Ja.
Genau, also
ich würde auf jeden Fall einfach so auch sagen, gleich zu Beginn, bevor wir auf den Film eingehen, um was es da überhaupt geht, würde ich sagen, dieser Film, also wenn ihr nämlich auch keinen Spoiler wollt, könnt ihr dann quasi danach auch ausschalten sozusagen, ab jetzt so. Also ich kann nämlich jetzt sagen, dieser Film ist so geil, also ich fand den Film so geil, also ich will den auf jeden Fall auch gleich nochmal anschauen.
Ja, ich habe auch schon die nächsten Tickets
gemacht. Und ich fand, es war wirklich auch einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
Ja. Also der wird auch übelst, also der hat ja auch die Goldene Palme gewonnen und wird auch übelst gefeiert und so. Und ich finde auch,
würde ich sagen, zu Recht.
Zu Recht, auf jeden Fall zu Recht. Genau, und ich finde, man muss den unbedingt im Kino sehen. Also wirklich. Weil, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ich habe den halt im Preview gesehen, in einem ganz coolen Kino in Berlin und es ist halt so krass, weil der Film halt auch wirklich einfach so unglaublich lustig ist und dieses Gefühl im Kino, also es ist so krass, weil wirklich so Leute irgendwie so richtig lachen und dann am Ende halt diese Schlussszenen auf einmal gibt es so eine Totenstille im Kino und es ist so, also ich fand, das war so krass, ihn im Kino zu sehen, man merkt es richtig, es hat Sean Baker zum Beispiel auch in seiner Rede, glaube ich, zu der, als er die Goldene Palme gewonnen hat, gesagt, so dieses, dass er irgendwie so richtig doll wieder Filme fürs Kino machen will und nicht einfach nur für zu Hause bei Netflix zum Wegbingen. Und man merkt es so richtig, dieser Film ist einfach fürs Kino. Also es ist so fast so eine ekstatische Erfahrung, finde ich auch, so den halt so in so einem Saal mit anderen Menschen zu sehen.
Ja, man muss, ich finde auch, also ich fände es irgendwie so dumm, wenn der Film irgendwann nicht mehr im Kino, also der natürlich läuft ja irgendwann nicht mehr in den Kinos, aber ey, man muss diesen, ich weiß, deswegen muss ich auch jetzt, also ich werde auch die nächsten Tage nochmal ins Kino gehen und mir den nochmal anschauen. Weil ich so das erste Mal hatte ich so das Gefühl, irgendwie, ich will das nochmal wiederholen. Ja. Ich will das jetzt noch.
Ja.
Ja, also, ja. Wollen wir, also, um was geht es in diesem Film? Wie können wir darüber reden, ohne zu viel zu erzählen? Ich fand es nämlich toll, weil ich wusste wirklich gar nichts von der Handlung. Ich habe wirklich so nur die ersten 10 Sekunden vom Trailer angeschaut und deswegen hatte ich keine Ahnung, was es ging. Ich dachte so, es geht vielleicht um die Entführung von irgendjemandem oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, um was es geht. Und deswegen war ich so krass überrascht von dem. Also ich kann euch auch empfehlen, wenn ihr noch nicht wisst, um was es geht, einfach hinzugehen, ohne zu wissen, um was es geht.
Ja. Ich glaube, selbst wenn man es weiß, also ich will ihn ja auch noch mal sehen. Das heißt, ich weiß ja schon alles und ich werde es trotzdem noch mal genießen. Aber ja, genau.
Ich, man kann auch einfach toll, so toll, dass ich so überrascht davon wurde, weil ich war so, hä? Ach was? Echt?
Aber man ist auch so überrascht. Also ich finde, der ganze Film, der hat halt so vieles überrascht. Also so, oh, naja.
Ja, stimmt. Der hat sehr viel überrascht.
Genau, vielleicht so kurz so zu dem Pretty Woman-Vergleich. Genau, weil es eben auch so eine ähnliche Story ist von, sie ist Stripperin und wird dann von so einem reichen Typen und dann ist die Idee genau, dass sie jetzt irgendwie zusammenkommen und nee,
Moment,
so.
Moment, was ist das denn für eine Zusammenfassung?
Ja, doch, das kann man so sagen. Also so quasi deswegen ist
sie
es so der ähnliche.
Sie ist Stripperin und er bucht sie dann als Escort. Und er ist sehr reich. Das muss man schon so sagen.
Genau, und er ist sehr reich und genau, sie heiraten und genau, das ist halt quasi so dieses ähnliche Pretty Woman. So, sie wird von einem reichen Mann gerettet irgendwie. Genau, mehr muss man vielleicht dazu gar nicht sagen. Und ich habe vor allem bei einer Szene gedacht, okay, das ist eindeutig, also ein bewusstes Pretty Woman Remake. Und das ist diese Szene genau bei Pretty Woman. Ich spiele die mal kurz ab. Die kennt
ja, ich habe die auch direkt erkannt, als ich Pretty Woman geguckt habe. Habe ich direkt gedacht, Anora.
Ja, genau. Also hier diese.
You're talking 24 hours a day. It's gonna cost you.
How much?
6 full nights, days to 4,000.
6 nights at 300 is 1,800.
You want days too?
2,000.
3,000.
Done.
Holy shit! I would have stayed for 2,000.
I would have paid 4.
Genau, also quasi es geht um diese Preisverhandlung und sie sagt irgendwie so 2000, nee, sie sagt 4000, er sagt 2000, dann treffen sie sich in der Mitte 3000, dann. Und dann am Ende, also das ist dann so ein bisschen später, kommt dann eben nochmal dieses,
ich wäre auch für 2000
geblieben und ich hätte auch 4000 bezahlt. Und genau diese Szene ist halt quasi in Anora auch drin.
Ja, ich finde es so nice, weil das wie so ein kleines Osterei ist für Leute, ja, die so, ja, diese Filme checken und diese Filme sehen. Und das ist dann wie so ein, ja, ah ja, okay, guck mal, das ist wie so ein, ah, ich liebe sowas, wenn Leute das machen in Filmen.
Ja. Ja. Und das Witzige ist aber, dass Sean Baker in einem Interview gesagt hat, dass er das überhaupt nicht bewusst irgendwie Pretty Woman im Kopf hatte und dass er sogar, nachdem dann irgendwie während der Dreharbeiten oder sowas jemand meinte, so wie, das hat ja irgendwie so, könnte man ja auch mit Pretty Woman vergleichen, dass er extra den Film nicht nochmal gesehen hat und er meinte, er hat den halt, als er irgendwie 1990, als er rauskam, hat er ihn halt gesehen und seitdem nicht und hat quasi eigentlich bewusst nicht irgendwie das mit Pretty Woman vergleichen wollen oder sowas. Aber genau, vielleicht war es dann so ein Unbewusstes oder so, weil ich finde, die Szene war schon sehr eindeutig. Also es ist halt wirklich einfach quasi original, diese Szene. Nur, dass es dann halt nochmal einen anderen Turn nimmt.
Ja, und das ist natürlich auch eine ganz andere Sache, weil die Sexarbeiterin, die wird gespielt von Mikey Madison und das ist einfach extremst gut gespielt. Das ist schon mal das Erste so. Ich finde irgendwie so von diesen Emotionen her und wie sie es auch rüberbringt, wie sie so diese, also wie sie, man kann richtig sehen, wie sie, was sie denkt irgendwie. Das ist richtig spannend. Und ich finde, sie ist halt eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und er, der reiche Typ, ist halt eigentlich nur so ein pubertierendes, quasi gerade aus der ist noch ein Teenager eigentlich, der ist ja, ich glaube, 18, 19 oder so. Und wie sie ihm halt in jeder Form irgendwie überlegen ist, wie viel mehr sexuelle Erfahrung sie hat, auch als er und so weiter. Das wird alles so gezeigt. Und wie sie auch vom Charakter her so ein streitbarer Mensch ist und sich nicht irgendwie irgendwas sagen lässt von irgendjemandem. Die meiste Zeit, also man merkt so richtig, dass sie sich richtig verteidigt, dass sie nicht so dieses kleine Mädchen-Ding oder dieses ich bin so süß und so, sondern dass sie auch wirklich so in your face sagt, so ja, das kostet aber Geld und ich brauche hier einen teuren teuren Ring, also dass sie wirklich so Selbstbewusstsein damit hat. Und ich glaube, manchmal bricht es so weg und man sieht so dieses Cinderella quasi Ding drunter, wo sie sich so dieses so sehr wünscht, diese Cinderella-Story, dass man so merkt, das bricht so unter dieser, ja, da bricht es so durch. Aber sie kriegt das so gut hin, das so rüberzubringen, dass sie nicht nur so eine geldgeile, kalte Hure ist, sozusagen, was man ja auch so sagen könnte, sondern dass sie eben voller Hoffnung ist irgendwie und auch so dann irgendwie doch noch auf das Gute im Menschen hofft oder auf, ja, und gleichzeitig eben auch so durch ihre Erfahrung vielleicht in der Sexarbeit einfach auch weiß, wie sie sich Männern gegenüber halt auch wehren kann oder so.
Ja, und ich finde auch bei ihr so krass, dass man halt so dieses merkt, dass sie halt ein Leben führt, wo jede einzelne ihrer Handlungen Konsequenzen hat. Also wo sie halt für sich selbst zu 100% verantwortlich ist, im Gegensatz zu dem reichen
Typ. Ja, der reiche Sohn eines russischen Oligarchen. Ich finde es so geil, weil das ist so, es ist auch so, es geht halt um eine starke Frauenfigur. Ich finde, das ist irgendwie, das muss man jetzt auf einfach mal sagen. Wir sind jetzt hier Gott sei Dank 2024 gelandet. Und es geht halt nicht um den Typen, der im Mittelpunkt steht und der reiche Guy ist und der so ein erfolgreicher Businessman ist und self-made Millionär, sondern es ist halt einfach der Sohn eines russischen Oligarchen. Mehr müssen wir nicht wissen über den. Wir wissen nicht, müssen nicht wissen, wie der heißt so. Und es geht halt um sie.
Mann, aber das ist ihr kalt, dass ich
ihr Name ist halt im Dings.
Okay, ja.
Weißt du
den? Wir nennen einfach reichen Oligarchen. Also, genau, weil du gerade meintest Hoffnung und dass man bei ihr halt so merkt, genau, sie ist halt für jede ihrer Entscheidungen verantwortlich und sie trägt jederzeit die vollen Konsequenzen für ihr Handeln. Und deswegen vertraut sie, glaube ich, so darauf, dass sie anderen Menschen das Gleiche zumuten kann, dass andere Menschen irgendwie ihre Entscheidungen abwägen und die Konsequenzen ihrer Entscheidung genau tragen. Und das gibt aber halt viele Menschen auf der Welt, speziell vielleicht auch oft irgendwie reiche Männer, die das halt nicht müssen. So. Und das fand ich so in diesem Film auch so stark, wie das irgendwie so gezeigt wurde. Ja, genau. Also ja, krasser Film. Und genau, und hier finde ich halt genau dieses, wieder die Sache, also so rein faktisch passiert halt irgendwie, sage ich mal, so fast das Gleiche wie bei Pretty Woman. Aber eben diese emotionale Message ist halt komplett gegensätzlich. Also das ist halt das, was ich auch vorhin meinte. So, die Frage ist halt, was für eine emotionale Message drüber kommt und nicht, was faktisch passiert, glaube ich, wenn es darum geht, was eigentlich dann ankommt. Weil genau, wir haben halt das Gleiche, was passiert. Irgendwie eine nicht so reiche Frau will einen reichen Mann, um dann von all den Problemen erlöst zu werden. Aber es kommt halt nicht diese Message drüber von, ich bin eigentlich wertlos und bekomme jetzt Wert, indem sich ein reicher Mann in mich verliebt, sondern wir haben halt genau das Gegenteil. Ich bin eigentlich intrinsisch, stehe ich für mich selbst ein und habe mein eigenes Leben, kriege ich auf die Kette. Und eigentlich wird das Leben nur dadurch versaut, dass es irgendwie reiche Männer gibt, die keine Verantwortung tragen. So, genau, das finde ich daran halt nochmal so wichtig zu sehen, dass halt so diese emotionale Message, finde ich, oft halt viel wichtiger ist als das, was faktisch passiert.
Ja.
Und es ist deswegen für mich halt so dieses Back in Reality, weil es ist irgendwie immer noch eine unrealistische Handlung oder sowas, aber es ist halt so das tatsächliche Erleben von Menschen. So, am Ende musst du halt dein Leben selbst geschissen bekommen, irgendwie so.
Mhm. Ja.
Was ich daran auch stark fand.
Ja, also ich denke auch gerade, hat sie denn am Anfang weil bei Pretty Woman ist es ja so, dass man sieht, okay, Vivian hat irgendwie kein Geld mehr, weil der Vermieter steht schon auf der Matte, will irgendwie die Miete haben, aber sie hat das gar nicht mehr, weil ihre Freundin das irgendwie für Drogen ausgegeben hat oder so. Und wie ist es bei Anora? Hat man da am Anfang so eine Szene, wo man ihr zu Hause sieht und man sieht, dass sie irgendwie nichts zu essen hat oder kein Geld hat? Weil ich hatte schon so den Eindruck, die kriegt irgendwie alles soweit ganz gut hin. Ja. So.
Ja.
Und das ist ja eben das, was du gesagt hast, dass einfach jemand kommt und ihr Leben so durcheinander wirbelt, irgendwie, obwohl sie eigentlich gerade alles soweit ganz gut irgendwie hinkriegt.
Mhm. Ja. Ja, genau. Also ich finde, es zeigt halt so, also, und das ist ja halt was bei so allen Sean Baker-Filmen halt so ist, wo halt irgendwie immer es eigentlich immer um so die Sexarbeit irgendwie geht, dass die Menschen halt nicht gezeigt werden als irgendwie Opfer ihrer selbst, sondern halt als so eigenständige Menschen, die ihr Leben halt irgendwie im Rahmen ihrer Möglichkeiten meistern, so. Und dadurch macht sie halt, also sind sie halt als Menschen auch relatable und wird nicht Sexarbeit einfach eingesetzt, um irgendwas über die Person auszusagen. Also um auszusagen, schau, das ist eine Person, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommt. Ja. Sondern, nee, das ist halt einfach ein Mensch, die in der Sexarbeit tätig ist. So. Und genau, ich glaube, das ist auch das, was finde ich halt einfach, wo einfach Sean Baker-Filme so besonders sind, dass es eben nie Sexarbeit genutzt wird, um irgendwas auszusagen, sondern dass halt die ganze Zeit genau einfach Menschen aus der Sexarbeit gezeigt werden. So, und ich finde, ja, und er eben auch extrem mit Sexarbeitern dafür zusammenarbeitet. Also es ist halt so dieses, genau, er zeigt halt keine Karikaturen von irgendwas, sondern er beschäftigt sich halt intensiv mit Sexarbeitern und er macht nicht einfach irgendwie so kulturelle Aneignungen, ja, sich einfach ohne jemals mit einer Sexarbeiterin unterhalten zu haben, irgendwas da rauszunehmen, sondern es ist halt, ich finde einfach so krass, dass er halt die ganze Zeit und auch Mikey Madison, die Hauptdarstellerin, halt die ganze Zeit wieder so zurückreferenziert und sagt, ja, hey, wir haben das alles, was wir hier gelernt haben und genommen haben, haben wir aus der Sexarbeitscommunity gelernt und genommen. Und ich fand zum Beispiel, ich kann es ja auch einmal kurz abspielen, weil es mich echt zu Tränen gerührt hat, als eben Sean Baker die Goldene Palme gewonnen hat für den Film, hat er genau natürlich dann so am Ende so die Danksagung und sowas alles gesagt. Und der letzte Satz war halt dieser hier.
And lastly, this is to all sex workers, past, present and future. This is for you. Thank you.
Genau, und er hebt halt die Goldene Palme, also den Pokal hoch und sagt, this is for you. Also so, weißt du, und das ist halt so kulturelle Aneignung done right. Also so, halt was zu nehmen und zu zeigen und dabei anzuerkennen, wo es herkommt, so.
Ja,
und quasi sich für diese Menschen einzusetzen.
Ich bin sehr begeistert. Hast du dann irgendwelche Stimmen gefunden, auch von Sexworkern, die da kritisch sind dem Film gegenüber? Oder gibt's das noch nicht, weil der Film noch nicht so lange da ist?
Habe ich tatsächlich nicht gefunden. Also halt eher im Gegenteil, dass es so, genau, zum Beispiel Mikey Madison, die Hauptdarstellerin, hat auch extra zum Beispiel einen in New York, glaube ich, oder nee, in irgendeiner anderen amerikanischen Stadt oder in mehreren Screenings, also quasi Filmscreenings, extra nur für Sexarbeitende gemacht. Und da meinte sie auch, dass es so ultra berührend war, weil dann zum Beispiel halt so richtig viele Stripperinnen halt in diesem Kinosaal waren und alle mit ihren Pleasers, also mit ihren Stripper-Schuhen, die haben ja immer so diese hohen Absätze und damit halt so geklatscht haben quasi für sie und sowas. Oh. Also genau, ich glaube einfach, dass einfach, ehrlich gesagt, so alle, die ich kenne oder so, einfach mega dankbar sind für diese Repräsentation.
Ja, und was würdest du jetzt so sagen, wie du jetzt als Sexarbeitende diesen Film für dich aufnimmst, also als Sexarbeiterin sozusagen geguckt, findest du es alles sehr gut? Also würdest du irgendwie sagen, dass du da irgendwie noch einen Kritikpunkt hättest oder so? Oder gibt es irgendwie einen Punkt, wo du sagst, so, das hat mir jetzt nicht so gefallen? Weil mir fällt halt auch jetzt nichts speziell auf oder so.
Mhm. Ja, mir ist so eine kleine Sache aufgefallen, die hat aber auch nichts mit Sexarbeit zu tun, aber mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass ich den Eindruck hatte, dass Anora, oder genau, sie nennt sich ja eigentlich Annie,
Annie.
Also genau, sie wird ja so auch gezeigt als so ganz coole, tolle Person, ne? Also ganz so, genau, ganz starke Frau, könnte vielleicht sogar so ein bisschen so eine Pick-Me-Richtung gehen, so sie ist halt irgendwie sau hot, aber gleichzeitig kann sie auch kämpfen und so. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass ich finde, dass relativ viel, wenn quasi in dem Film ausgedrückt werden sollte, dass sie gerade cool ist, dass über die Bestätigung von Männern auch wieder passiert ist. Also genau, vielleicht bin ich jetzt auch überpingelig, aber dass sie zum Beispiel, da ist ja dieser Schlägertyp so, ne? Wo man vielleicht denkt, der denkt jetzt wahrscheinlich, ach ja, irgendwie so eine schwache Frau und so. Und dann ist es so ein relativ großes Ding, dass sie sich halt so voll wehrt und dann sogar dieser Schlägertyp sagt, Achtung, die ist gefährlich. So. Oder dann gibt's so eine andere Szene, wo sie dann diese reiche Familie ja so übelst zur Schnecke macht und der Familienvater sich dann so übelst kaputt lacht und es einfach so richtig geil findet,
ja,
wie sie jetzt gerade alle so runter machen. Also es gab so ein paar Szenen, wo quasi so über die Bestätigung von, vor allem über die überraschende Bestätigung von Männern, also eigentlich würde man erwarten, dass sie die irgendwie doof oder schwächer oder sowas finden oder sich über sie stellen, aber indem quasi diese Männer sich nicht über sie stellen, sondern eigentlich sogar unter sie stellen oder sagen, ah krass, du bist eigentlich noch cooler
sich
als ich oder,
unterordnen.
Oder so. Genau, dass dadurch gezeigt wird, dass sie wirklich eine krasse Person
ja, okay.
ist. So.
Ja, fair.
Und das, genau, also das war so ein bisschen was mir so ein ganz bisschen aufgefallen ist. Ja, aber das hat jetzt natürlich auch nichts mit Sexarbeit zu tun.
Ja.
So, sondern, genau, hat vielleicht so ein bisschen sowas Male-Gaze-mäßiges
ja.
wieder. So.
Also, ich frage mich halt auch, ob so eine Rivalität, also es gab so eine Rivalität in diesem Stripclub zwischen einer anderen Frau und ihr. Und ich frage mich halt, wie realistisch ist das auch? Also ich meine, es gibt Rivalitäten und ich habe das sogar auch in Escort schon gemerkt, als ich angefangen habe in Escort, dass es da so wie so ein, ja, da wird schon ein bisschen nach mir gehackt so. Du bist jetzt irgendwie neu hier und Konkurrenz irgendwie von manchen Leuten. Und es gab wirklich da auch Leute, wo ich mir dachte so, ey, ganz ehrlich, ihr seid so lost. Ja, aber die Community, die ich jetzt habe oder die wir jetzt haben, ist ja total so krasses Hilfsnetzwerk. Wobei ich schon glaube, dass man kann sich ja nicht sein Netzwerk aussuchen, wenn man irgendwie zusammenarbeitet in einem Club oder so, dass dann halt vielleicht auch Leute da sind, mit denen man sich irgendwie nicht gut versteht und dann eine Rivalität aufbaut oder so. Wobei ich halt irgendwie manchmal dann denke, ach, es ist halt schade, dass halt irgendwie so dargestellt wird, dass so Frauen gegenseitig gegeneinander so sind. Auch wenn ich das natürlich auch schon manchmal erlebt habe und es nicht, also das ist natürlich trotzdem die Realität irgendwie. Und es muss halt irgendwie auch in der Story sein. Ich glaube, das hat mir nur so ein bisschen wehgetan in meinem so einem Frauenherz so vielleicht.
Ja.
Weil ich halt hätte halt die Welt nicht gerne so.
Du hättest sie gern anders.
Und ich glaube, meine Welt habe ich mir selber so gebaut, dass ich sowas nicht in meinem Leben habe.
Ja.
Und es gibt aber bestimmt sowas.
Ja, müsste man jetzt natürlich, also kann so, wie realistisch ist das? Aber zum Beispiel, also Diamond ist ja diese, mit der sie Rivalität hat und auch ihre beste Freundin, ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr in dem Club, die sind beide tatsächlich Sexworkerin, also beides tatsächlich Tänzerin in einem Club. Genau, so das heißt, die haben auch generell halt, genau, viele Schauspielerinnen, die dann in dem Club arbeiten, sind halt Tänzerinnen.
Ja, das ist richtig nice.
Genau, was die halt gemacht haben, ne, um dann wirklich abzuchecken, so wie, hey, ist das gerade realistisch, was wir hier spielen und so. Das heißt, genau, die, mit der diese Hauptrivalität war, die ist halt tatsächlich auch Stripperin. Deswegen würde ich jetzt vermuten, dass das irgendwie halbwegs realistisch ist. Und wir hatten ja auch letzte Woche, glaube ich, ne, die Folge mit Maria aufgenommen, die ja auch in einem Stripclub arbeitet. Und mit die habe ich an diesem Film kennengelernt, da haben wir uns ja getroffen. Und die meinte auch zu mir danach, dass sie so diese Szene in dem Stripclub, dachte sie so, what the fuck, das ist so 100% on point. Das ist so genau so, wie es ist. Also so,
okay.
So und auch diese, es gibt ja so diese ganz süßen Szenen, wo die sich so nebeneinander quasi so an so Typen so ein Lapdance geben und sich dabei so mit Blicken verständigen, so hey, gehen wir gleich eine rauchen und sowas. Und
ja, das kann ich, das fühle ich auch, dass das passieren könnte.
Total, total.
Ich finde das auch, das fand ich wirklich auch wieder eine richtig gute Szene, muss ich sagen, wo dann die beiden draußen stehen und rauchen und dann so ablästern über die Typen, denen sie gerade so ein Lapdance gegeben haben. Weil ich dachte so ein bisschen, ehrlich gesagt, wir machen das halt auch manchmal, so to be honest.
Ja.
Lenia und ich, das dann auch manchmal so und sagen so, ey, irgendwie das und das hat mich jetzt auch gerade bei dieser Person irgendwie auch genervt oder so. Wir haben so festgestellt, dass es nicht so gut ist, weil das halt blöd ist, weil man über Kunden lästert, dann hat man so danach, wenn man den Kunden nochmal trifft, so das Gefühl, man denkt die ganze Zeit an die Sachen, die die andere Person so ausgepointet hat, was diese Person so für einen Tick hat oder immer sagt oder so.
Nee, aber da kannst du jetzt nicht sagen, wir haben das festgestellt, weil das sehe ich, glaube ich, anders. Aber ich glaube,
ich habe es festgestellt.
Ja, genau.
Dass es mir nicht gut tut. Ist das nicht so bei dir, wenn ich jetzt über einen Kunden lästere, den du auch kennst und sag, ey, der sagt immer in jedem zweiten Wort M oder so und dann fällt dir das auf und dann nervt es dich so hart, dass du diesen Kunden fast nicht mehr ertragen kannst oder so. Kennst du das nicht?
Ich glaube, dass ich nicht so suggestibel bin wie du, sondern ja eher so antisuggestibel. Also bei mir ist ja immer eher so, wenn mir jemand was sagt, dann gehe ich immer automatisch so in so eine Abwehr und so, nein, das Gegenteil ist der Fall.
Ja, stimmt.
Ich habe den Eindruck,
bei dir ist es halt immer so. Du bist so die Profi-Verschwörungstheoretikerin. Eigentlich wärst du so eine Profi-Verschwörungstheoretikerin.
Ja, oh Gott. Aber dafür gibt es so viele Verschwörungstheorien, die mir gesagt werden, wo ich ja dann auch in die Abwehr gehe. Deswegen,
ja, stimmt, du bist einfach immer in der Abwehr.
Aber genau, ich glaube, also wir hatten das Thema ja auch mal bei unseren Beziehungen, ne, dass wenn wir über Eifersucht reden oder sowas, dass du dann irgendwie automatisch auch eifersüchtiger bist oder so. Also genau, ich glaube, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es bei dir irgendwie dann so ist. Und ich würde aber, und deswegen würde ich es auch gerade gerne nicht so generell rausgeben wollen, weil ich glaube, dass es halt mega wichtig ist, Sachen, die einen Kunden nerven, auszusprechen.
Ja, es ist auch geil, so ein Netzwerk zu haben. Also ich habe zum Beispiel, das kann ich ja mal als Beispiel machen, heute Morgen habe ich eine E-Mail in meinem Postfach bekommen, wo mich jemand gefragt hat, den ich schon kenne, ob wir Sex ohne Kondom haben können in dem Date.
Mhm.
Ich war so geschockt, dass ich nicht mal mehr wusste, wo oben und unten ist, nachdem ich diese Mail gelesen habe und habe dann einfach nur diese Mail an dich gescreenshottet und das umkreist und gesagt, Linja, what the fuck, was soll ich jetzt machen? Also es ist so, das ist richtig krass, dass man so, man hat halt so irgendwie eine Person, der kann man instant, wenn man morgens die Augen öffnet und so eine E-Mail liest und sich denkt, hä? Dann kann man einfach so denken, so einfach an dich und dann kannst du dann so sagen, okay, Reality-Check. Sondern das ist irgendwie richtig gut, dass man so diese, sagt man dann so Sisterhood dazu eigentlich? Also, dass man so diese Verbindung hat zueinander und dann einfach irgendwie alles erzählen kann und man so jemanden hat, der einfach komplett 100% versteht, okay, was ist das Problem an dieser Sache jetzt gerade hier?
Ich finde es auch so wichtig, also auch so, weil es gibt halt dann so Sachen, zum Beispiel wie die dann in den Stripclub lästern, was einfach so dieses typische lästern, irgendwie, oh, war das jetzt nervig, so wie halt jeder Mensch in jedem Bürojob, die sich halt über andere Kolleginnen oder über die Chefin, den Chef oder sowas so ablästern. Ich glaube, das braucht man halt einfach, um so ein bisschen von diesem Frust und so dann abzulassen. Und aber dieses Lästern kann halt auch dazu führen, wenn du mir jetzt zum Beispiel erzählst, hey, übrigens, hatte ich jetzt Sex ohne Kondom mit dem, dass dann halt ich sage so, oh, warte mal, das ist jetzt aber,
das würde nämlich nie passieren, just to be clear.
Ja, also weißt du, also dass man quasi damit halt auch sicher geht, so dieses, wenn es dann doch irgendeine Grenze überschreitet, dass dann halt auch die anderen sagen so, warte mal, das ist jetzt aber nicht mehr so einfach das Lästern von, er hat irgendwie geschnarcht, sondern das klingt jetzt so, als wäre das ein Typ, den du mal auf die Redlist schreiben solltest.
Ja,
als
hättest du hier deine Grenze überschritten. Und ja, das ist total gut, weil man dann auch so irgendwie so jemand hat, der so ein bisschen auf einen mit aufpasst. Also so sagt, hey, pass auf dich auf, weil das könnte irgendwie vielleicht dann doch irgendwie nicht gut sein für dich oder so. Oder, oder so eine, einfach so eine Person, die noch da ist. Also ja, das fand ich auch einfach eine richtig starke Szene.
Ja.
Ja,
okay. Ich glaube eigentlich...
Wie viele goldene Fickmaschinen kriegt dieser Film?
20.000.
20.000. Warte, ich muss das übertönen. Fünf.
Eine goldene Fickmaschine.
Nennen.
Ja. Genau, und wie gesagt, ihr könnt für den Film Kinotickets gewinnen. Wir verlosen 5x2 Kinotickets. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist diesen Podcast hier abonnieren und 5 Sterne dalassen. Also einmal auf diese Glocke und 5 Sterne. Und davon macht ihr dann Screenshots und schickt die uns auf Instagram. Genau, das steht auch nochmal unten in den Shownotes erklärt, was ihr machen müsst. Und dann verlosen wir 5x2 Kinotickets. Und die Frage ist auch, wann wir das machen. Steht unten in den Shownotes. Genau, Leute, lest euch einfach die Shownotes durch. Da steht alles dazu.
Lenia, bevor wir jetzt hier diese Folge beenden, müssen wir ganz dringend noch über ein anderes Thema reden. Und zwar so, wie relatable sind denn Anora oder... Ja, oder also wie würdest du dich verhalten als Pretty Woman, als Julia Roberts oder als Anora? Oder würdest du in die Situation kommen? Oder wie, ja, das sind so meine Gedanken. Also ich beziehe es jetzt wirklich so auf mich in dem Fall. Stell dir vor, Prince Charming kommt um die Ecke und dann macht er dir einen Heiratsantrag oder so.
Für mich ist es beides nicht relatable, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann, aus der Sexarbeit heraus jemanden kennenzulernen. Also ich glaube, was so ein bisschen relatable ist, ich hatte tatsächlich einmal ganz, ganz am Anfang vom Escort, da war ich auf Wohnungssuche in Berlin oder ich wollte irgendwie eine eigene Wohnung haben, habe damals noch mit meinem Freund zusammen gewohnt. Und dann gab es so einen Kunden, der irgendwie so meinte, ja, er mietet eine Wohnung für mich oder er hatte vielleicht sogar eine Wohnung in Berlin und die Frage war, ob ich ihn wieder einziehen könnte oder sowas. Und dann war das schon so voll so dieses, oh, jetzt kriege ich so voll die tolle Wohnung und so. Und dann meinte er irgendwie so nach so ein paar Wochen, irgendwie so, als es dann so ernster wurde, so, ah nee, ich habe mir jetzt doch überlegt, dass eigentlich das doch mir dann so zu close vertangelt wäre oder sowas. Und genau, ich glaube, das war so eine, und aber ehrlich gesagt, das wäre auch so das Dümmste auf der Welt gewesen, das zu machen, weil ich, also genau, ich würde mich niemals von einem Kunden irgendwie so abhängig machen oder irgendwie so. Aber das war vielleicht so ein bisschen so eine ähnliche Anora-Story. Also insofern so dieses, ja, irgendwie so kurz so diesen Traum von, oh, irgendwas könnte mir jetzt gerade so abgenommen werden und so leichter werden und dann so zu merken, nee, wenn du dich in die Abhängigkeit von anderen Leuten begibst, dann sagen die einfach irgendwann nein und du bist dem halt irgendwie ausgeliefert und es ist eigentlich nicht geil. So. Ja, insofern ist es doch so ein bisschen relatable.
Mhm. Ja, spannend.
Wie ist es für dich?
Ja, also ich habe ja auch so meine Erfahrungen gemacht und deswegen habe ich ja diese klare Grenze, so Privatleben und Escort ist so 100% getrennt und ich würde halt niemals mit jemandem, den ich in Escort kennenlerne, so in Love, also so eine Liebesbeziehung anfangen. Das wurde jetzt zum Beispiel gerade erst hart auf die Probe gestellt, weil ich gerade einen Kunden habe, der so ultra toll ist. Also du kannst dir nicht vorstellen, dein Kopf platzt, wenn du dir vorstellst, wie toll der ist. Also ich muss das jetzt mal sagen, ich glaube, er hört den Podcast auch nicht. Also er wird sich wahrscheinlich nicht mehr wiedererkennen. Das ist so einer, also der sieht extrem gut aus, ist Single, ist, ich weiß gerade nicht, so irgendwie 40, 50, irgendwas zwischen 40 und 50, ist sportlich, ist interessant, ist total mit einfühlsam. Also ist so ein Mensch, mit dem kann man sich so unterhalten und der fragt einen Dinge und ist so wirklich so einfühlsam halt.
Oh Mann, warum sind die Standards für Männer schon so low? So?
Der fragt einen Dinge. Also er ist halt empathisch, so, er ist halt wirklich ein empathischer Mensch. Er ist wirklich ein extrem intelligenter, empathischer Mensch.
Ja, okay, jetzt kommen wir zum Punkt.
Sammelt kurz.
Ist so, ich merke schon, du bist verknallt.
Mhm. Extrem. Ja. Okay. Toll und
ja,
reich, also auch noch reich, so. Also mein Kopf platzt, wenn ich so denke, oh mein Gott, ja, das wäre so der Prince Charming. Und dann dachte ich, ich war so kurz in diesem Moment so, Honeymoon, we will be married. Und also so, ich werde so, wir werden so vielleicht so irgendwie zusammenkommen. Und so, in so einem Film war ich schon ganz kurz. Und dann habe ich mich wieder so zurück in die Gegenwart gewatscht und habe so gesagt, nein, 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 nein. Nein, weil das Ding ist, oh mein Gott, wie soll ich das erklären, dass das auf keinen Fall eine gute Idee ist? Lenia, kannst du erklären, warum? Also es ist keine gute Idee, weil Ja, eben, was du schon erklärt hast, diese Abhängigkeit. Und ich habe einfach auch schon sehr oft erlebt, das soll jetzt kein Hate gegen Männer sein, überhaupt nicht. Aber sagen wir mal so, es gibt so eine anfängliche Begeisterung von einem Mann für mich zum Beispiel. Und dann kommen alle Versprechungen auf der Welt und alles an Geld oder an Geschenken auf der Welt kommen dann von diesem Mann an mich. Und dann gibt es irgendwann so einen Turning Point, wo meine reale Person halt da ist, wo man mich kennt, wo halt Normalität eingekehrt ist. Und dann, oder irgendwas anderes passierte, irgendwie die Mutter erkrankt oder so. Also irgendeine kleine Sache passiert bei ihm, was sein Leben komplizierter macht. Und dann...
Oder du hast auf einmal Ansprüche.
Oder ich habe irgendwelche
dein Leben eigenen Lebens- auch sehr kompliziert genau. machen.
Und dann plötzlich, zack, ist es irgendwie so, dann werde ich so fallen gelassen, wie so eine heiße Kartoffel. Das ist dann so... Und dann ist es so weg. Und alles, was man so sich gewünscht hat oder womit man immer auch gelockt wurde. Also ich habe auch so das Gefühl, solche Männer, die locken einen dann immer mit so Sachen. Ah, vielleicht kriegst du diese Wohnung. Ah, vielleicht schenke ich dir diesen Ring. Oder vielleicht kaufe ich dir dieses Haus. Also eine Freundin von mir letztens passiert, da meinte der irgendwie, er kauft ihr ein Haus. Und denke ich mir so, okay, let's see. Mhm. Und was passiert? Dieser Person verschwindet einfach irgendwie ins Nirvana. Also es gibt ja auch sowas wie so Love-Bombing, was so mit so Gegenständen passiert. Also wo du so mit so Sachen gelockt oder beworfen wirst mit so materiellen Gut. Und das würde mich ganz misstrauisch machen, weil sowas eigentlich relativ schnell sich irgendwie in nichts auflöst. Und ich habe da meine eigenen Erfahrungen mitgemacht. Dann habe ich auch noch meine Erfahrungen damit gemacht, wie es ist, finanziell von jemandem abhängig zu sein, was wirklich der schlimmste Zustand ist, den man irgendwie so in einer Beziehung auch haben will. Ja, und das Problem ist halt eben, dass diese Menschen so eine Kontrolle über dich irgendwie haben dann. Mhm. Also die kontrollieren dich dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise, wenn es erstmal süß ist, aber du hast halt dann irgendwann nicht mehr die Kontrolle darüber. Das sind meine.
Ja, ich habe auch gerade noch mich daran erinnert, dass ich mit meinem Opa auch mal sowas Ähnliches hatte, dass der hat irgendwie dann sein altes Haus verkauft und meinte dann auch so, ah, ich kann ja auch als Kapitalanlage eine Wohnung in Berlin kaufen und ich kann die dann halt bewohnen. Und dann haben wir auch so ein halbes Jahr oder so, haben wir halt so Wohnungen besichtigt und so. Und das war halt genau dieses, vielleicht kann ich das, aber es steht halt nicht in meiner Macht irgendwie. Und dann habe ich mich so voll in irgendeine Wohnung verliebt und dann war er so, die ist, glaube ich, nicht gut genug und so. Und das hat dann jedes Mal so mein Herz so komplett zerstört, weil das ist so, du bist so voll irgendwie abhängig von jemand anderem und dann verhältst du dich auf so eine Art und Weise, weil du halt damit so gelockt wirst und dann irgendwie bin ich netter und versuche irgendwie so zu zeigen, also diese Wohnung ist ja so toll, weil und so. Und irgendwie ist das so eine komische Dynamik. So genau dieses so, wenn irgendwie so die Mohrrübe so vor deiner Nase so gebaumelt wird, so, ne?
Genau.
Und du machst dann irgendwie Sachen. Ja, ist irgendwie, genau, aber ich weiß gar nicht, ob ich das so ganz, also ob ich halt sagen würde, genau, sowas kann auch im Privaten passieren, deswegen habe ich gerade dran gedacht,
ja, voll. Opa,
so war genau das Gleiche.
Bei mir sind auch viele Sachen im Privaten passiert, die ich jetzt auch meinte, woran ich jetzt auch insgesamt gedacht habe.
So. Ja. Also genau, deswegen würde ich es vielleicht wieder gar nicht so als allgemeine Regel rausgeben wollen, man darf niemals was mit einem Escort-Kunden anfangen oder so. Also für mich ist das so, aber für mich ist es gar nicht so, dass ich mir das nicht erlaube, sondern es ginge für mich einfach nicht, weil genau, es ist so wirklich in mir so, also ich weiß so ganz genau, das würde nie passieren, weil ich, wenn ich von Anfang an diese Dynamik habe von, es ist eine Dienstleistung, irgendwie kann ich mich da gar nicht so, es geht einfach irgendwie nicht.
Ja, du musstest vielleicht den Prince Charming mal kennenlernen, den ich da jetzt gerade kennengelernt habe. Dann könntest du.
Ja,
aber ich kann es mir auch gesagt. Ich habe halt auch bei dem zum Beispiel auch, ich wüsste so, also es ist in dieser Fantasie, ist es so, das denke ich so, wow, aber in der wirklich Realität ist es genauso wie bei dir, dass ich auch so denke, so, nee. Und das Ding ist ja eigentlich, und ich glaube, das muss ich auch noch so sagen, dass eigentlich dieser Umgang mit so jemandem ist ja eigentlich perfekt, wenn man das immer in diesem Rahmen lässt, in diesem, okay, er gibt mir immer mein Honorar für meine Zeit und ich bin einfach, habe immer eine gute Zeit mit diesen Menschen. Mhm. Solange das halt gut läuft, kriege ich halt immer direkt ausgezahlt sozusagen, was ich mache. Mhm. Ich darf nicht, ich hoffe nicht auf irgendwas, ich lasse mich auch gar nicht mehr darauf ein, mir irgendwelche Gespinste ins Gehirn zu setzen.
Vorstellung,
dieses, lass uns nach New York fliegen, Süße. Nee, Also ja, entweder fliegen wir nach New York und ich habe Flugtickets und wir sehen die, ich sehe die, oder ja, halt nicht. Also ja, ich bin einfach schon so desillusioniert, aber das ist auch eine Erfahrung. Also wenn du mir zum Beispiel vor 3-4 Jahren gesagt hast, na, wollen wir da und dahin fliegen und dann gehen wir in das und das Grand Hotel und dann machen wir das, und dann wäre ich so voll so mit Sternchen in den Augen so, oh ja, wir machen das dann vielleicht, und dann wäre ich irgendwie enttäuscht worden und dann hätte ich halt so gedacht, ach nein, wie traurig, und liegt es an mir und dödödüm.
Ja.
Ich habe dich auch voll unterbrochen,
also krass. Jetzt, nee, aber jetzt, wo wir darüber reden, ist es schon natürlich so, dass stimmt, dass diese Anora-Story halt uns im Kleinen schon 1000 Mal passiert ist und auch mit dem gleichen Gefühls, also deswegen, genau, ich muss deswegen, also genau der gleiche Gefühlsablauf ist halt dann am Start. Und genau, und das muss nicht in der Sexarbeit sein, bei mir war es wahrscheinlich eher genau irgendwie auch tatsächlich so zum Beispiel mit Opa oder so.
Mir ist das passiert. Pass auf, ich erzähle die Geschichte, wie sie mir passiert ist mit 20. Ich habe ja, als ich 20 war, ein Jahr lang Escort gemacht und ich war sehr, sehr jung und sehr dumm und sehr naiv. Und ich glaube, Anora ist auch sehr, sehr jung, ne? Aber die ist mit Sicherheit nicht so naiv, wie ich es damals war. Und da war so ein Kunde, der war irgendwie ganz nett, aber der war jetzt auch nicht Prince Charming oder so. Er war süß und nett und ich mochte den. Und der hat mir bei einem Date dann so erzählt, ja, ich würde ja gern mit dir irgendwie lange verreisen, vielleicht auf so ein Schloss nach Österreich, und das ist richtig toll da und das ist ganz exklusiv. Und dann hat er mir so Fotos gezeigt von so einem Schloss und das sah richtig schön bei Salzburg und es wäre so toll. Und dann hat er mir so davon erzählt und ich war voll so, oh mein Gott, ja, es wird passieren und es wird so schön. Und irgendwie war ich dann wie so nicht in den verknallt, aber in diese Idee verknallt, dass ich halt dann relativ viel Honorar krieg und ein richtig nices Schloss und dududum. Und dann habe ich den, weil er irgendwie meinte, ja, ich möchte dich aber nochmal so quasi privat so mehr treffen, damit ich dann auch weiß, ob wir uns dann gut verstehen, wenn wir dann zusammen auf dieser teuren Reise sind. Und dann habe ich den ohne Scherz für lau getroffen, für umsonst, und bin mit dem dann irgendwie erstmal essen gegangen und dann noch in die Pinakothek oder so, irgendwie Kunst anschauen. Und ich weiß nicht, ob wir dann sogar noch Sex hatten oder so, das kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und er hat dann auch so Sachen gesagt, wie, also der war verheiratet und er hat dann irgendwie gemeint, naja, also mit meiner Frau wäre ich jetzt schon ein bisschen länger in der Pinakothek gewesen und wir hätten uns, glaube ich, über jedes Bild unterhalten. Also der hatte wie so Psychodings-Tricks mit mir gemacht. Also dass er mir einerseits so gesagt hat, oh, du bist so toll, und dann gleichzeitig, aber naja, mit meiner Frau hätte ich mich jetzt schon ein bisschen länger über die Bilder unterhalten. Also nach dem Motto, du bist jetzt noch nicht gebildet genug. Und dadurch habe ich, glaube ich, mein Selbstwert ist dadurch so gekippt, durch dieses manipulatives Verhalten damals, dass ich irgendwie dachte, ich muss ihm halt irgendwie beweisen, dass ich gut genug bin, dass er mich auf dieses Schloss da mitnimmt. Oh. Ja. Und dann habe ich da irgendwie deswegen mich so extremst angestrengt und habe dann auch noch ewig viele E-Mails mit dem hin und her geschrieben. Und weißt du, was passiert ist am Ende? Niemals sind wir zusammen auf dieses Schloss gefahren, und er hat mich auch nicht noch einmal gebucht. Er hat mich ein einziges Mal gebucht, und ich glaube, es waren nur 4 Stunden oder so. Und das war's. Und dieser ganze Aufwand, den ich damit hatte und dieses Treffen und alles, das war einfach nur, weil ich halt dadurch manipuliert wurde von dieser Möhre, die mir vor die Nase gehalten wurde. Und jetzt denke ich mir so, also kannst du mir jede Möhre vor die Nase halten? Also das glaube ich erst, wenn die Möhre bei mir im Kühlschrank liegt. So.
Ja. Ja. Ja, okay. Ich würde sagen, lass uns das
extremst lange Folge.
Ja. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch unbedingt den Film an und macht bei der Ticketverlosung mit. Ihr könnt euch ja nochmal Pretty Woman anschauen vormittags und dann abends ins Kino gehen.
Ja,
und dann
das
seht ihr
so
mal
cool,
so den 1:1-Vergleich, genau. Genau, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Film fandet oder genau, ob ihr irgendwie noch andere Kritiken oder Feierungen von diesem Film habt. Und abonniert diesen Podcast und gebt ihm 5 Sterne. Müsst ihr ja jetzt machen, um die Tickets zu gewinnen. Und irgendwie würde ich gerade den Podcast nochmal so abschließen, gern mit dem nochmal von Sean Baker an alle, wie sagt er, an alle ehemaligen, jetzigen und
kannst
zukünftigen
noch mal abspielen.
Sexworkers, this is for you. Genau. Und wir sagen schon mal
ciao.
Wir sagen schon mal
wir
tschüss.
Wir haben euch lieb.
And lastly, this is to all sex workers, past, present and future. This is for you. Thank you.
Wow. Yeah. Tschüss.
Love, ciao.
Geliebte auf Zeit.